Stock. Erdgeschoss.
Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 54, glaube ich. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, aber ich glaube, es ist so. Vielen Dank. Heute darf ich begrüßen Stefan.
Hallihallo.
Hallo. Und den Ulrich.
Hallo.
Servus. Seit langem wieder mal, würde ich sagen.
Stimmt.
Es war dazwischen, gab es eine IT-Keller-Spezialfolge zum Thema Online-Wahl, aber sonst waren wir schon lange nicht mehr.
Mhm. Zum Nachhören auf itkeller.at.
Genau, genau. Und ja, wir haben wahnsinnig viele Themen, glaube ich.
Ich bin mir nicht sicher.
Ah doch, wir haben urviele Themen. Womit fangen wir denn an? Ich fange mal mit was Leichtem an, okay? Das MIT hat Rick Astley per Artificial Intelligence auf 4K hochgerechnet.
Das habe ich nicht verstanden.
Wieso nicht?
Weil das Ergebnis so schlecht war. Also, ich weiß nicht.
Findest du?
Ja.
Also ich kenne leider nur das Video aus dem Tweet, den sie da abgesetzt haben. Weil das YouTube-Video darf ich mir nicht anschauen, weil ich bin halt nicht dort, wo man es anschauen darf. Aber allein, ich finde, das hat sehr knackig ausgeschaut. Der also Ton war noch immer scheiße, aber.
Ja, im Thread drunter gibt es dann Screenshots von so etwas grauslichen Bildern, wo man den Register dann nicht mehr für einen Menschen hält.
Wirklich?
Ja, ja. Es sind ein paar Artefakte drin, die ziemlich übel sind.
Ah, aber das ist ja genauso wie JPEG funktioniert und so weiter. Nicht? Fürs Auge passt's ja.
Nein, fürs Auge passt's nicht. Nicht gerade fürs Auge nicht.
Ach.
Aber ich habe zu dem Thema, ich habe jetzt auch was Neues gestartet. Ich habe jetzt mit Akte X Staffel 1 Folge 1 begonnen. Und das ist gerade auf Disney Plus neu dazugekommen und die haben das quasi neu gescannt oder auf 4K aufbereitet. Das schaut pipi fein aus.
Was jetzt? Also die
Serie.
Die Serie.
Die Serie. Okay. Ja, und die ist ja auch nicht mehr die jüngste. Ja.
Das stimmt allerdings.
Und das schaut aus, als ob es gerade produziert worden ist. Hier und da haben sie irgendwie so einen zugekauften Shot drinnen, weißt du, so ein Flug über die Stadt oder so, da merkst du, dass es wirklich sau alt ist. Ja. Aber ansonsten,
okay,
das Upscaling ist schon gewaltig, wie das funktioniert.
Ja, also ich kann mir es auch irgendwie vorstellen. Ich meine, ich würde halt einfach nur alles verdoppeln.
Hast du große Pixel?
Ja, da kommen dann halt große Pixel raus.
Ja, ich meine, wenn du wirklich was auf Filmrolle hast, dann kannst du es ja, glaube ich, wirklich gut neu einscannen. Ja.
Ja.
Da ist ja die Qualität schon mal gut, aber trotzdem bin begeistert, was da schon geht.
Ja.
Die Woche ist was herumgegeistert mit den Gemälden, wo sich dann die Gesichter plötzlich zu bewegen beginnen.
Ja, ich finde das so.
Ich finde das großartig.
Ich finde das ganz furchtbar.
Nein, ich finde das wirklich super. Das Einzige, was ich furchtbar finde, ist, dass es ja anscheinend bei dieser MyHeritage Plattform
genau von denen ist das, ja.
Da dahinter steckt und ich will damit spielen, aber ich will mich dort nicht einloggen. Geschweige denn registrieren oder sonst was eingeben.
Ja, gut.
Also es ist irgendwie schade, dass das dort quasi dahinter steckt und nicht irgendwo Open Source rumkugelt.
Ja. Ja, das ist halt heutzutage immer ein Problem.
Aber grundsätzlich finde ich das schon lustig und das ist so ein bisschen.
Aber es ist so komisch creepy.
Ja, aber es ist so Harry Potter-mäßig, finde ich.
Wirklich?
Ja,
obwohl ich kenne Harry Potter nicht.
Also ja, ich bin auch ein bisschen zu alt dafür, aber da gibt es ja diese, also da sind ja die Zeitungen lebendig.
Ach so,
und stimmt, die Zeitung,
da spielt es Videos drin.
Die Porträts sind auch so genau in dem Stil. Mhm. Ganz witzig.
Ja. Ja, naja, ich weiß nicht.
paar Jahre noch, das wird immer besser mit diesen Deepfakes.
Ja, na, die Deepfakes funktionieren eh schon gut, glaube ich. Das, ja, naja.
Es hat so auch ein interessantes Experiment gegeben jetzt bei der beim Mandalorian, bei der Serie ganz am Schluss.
Wie schlecht ist diese Serie?
Ja, diese Serie ist furchtbar.
Ganz furchtbar, oder?
Ganz furchtbar.
Aber du hast das durchgehalten.
Ja.
Na, ich habe nach der dritten Folge habe ich aufgegeben und gesagt, ich kann mir das nicht anschauen.
Na, es gibt eine wirklich gute Folge und da ist dieser Baby-Yoda-Verschnitt nicht dabei. Das ist die einzige Folge, die gut ist.
Der kommt schon in der ersten Folge vor, oder?
Der kommt ständig vor.
Ja, na, wurscht. Ja,
immer diese Cute-Shots. Aber auf jeden Fall, am Schluss kommt ja der Hamilton, also der Hamilton.
Hamilton? Luke Skywalker. Luke
Skywalker? Heißt der Hamilton? Das ist der Rennfahrer, oder? Ich glaube, er heißt auch so. Ja.
Du meinst den Schauspieler jetzt?
Den Schauspieler.
Ich glaube, der heißt ja. Hamilton, ja. Sicher bin ich mir nicht.
Der kommt am Schluss vor und sie haben sich dazu entschlossen, den in 3D zu bauen.
Aha.
Komplett. Und dann gibt es aber auch Vergleichstests von Videomenschen, die den gedeepfaked haben. Und das ist wesentlich besser.
Das glaube ich
auch. Die haben das in ein paar Tagen haben die einen Deepfake drüber laufen lassen. Und das ist wesentlich besser als das, was bei Disney rausgekommen ist.
Naja.
Gut. Interessant.
Ja, dieses ganze AI-Zeugs. Stefan. Elixir kann jetzt auch AI. Ich freue mich so.
Ja, das reizt mich nicht besonders. Das Einzige, was noch dran interessant ist, dass sie halt auch auf Grafikkarten rechnen können, dann damit wären ein paar andere Sachen auch möglich, nicht nur AI-Kram. Also im Großen und Ganzen ist es ja eigentlich eine Tensor-Bibliothek, die sie da geschrieben haben.
Naja, also TensorFlow.
Dann nicht einmal noch, okay. Also es ist noch wesentlich tiefer. Es ist einfach nur eine Mathematik-Tensor-Bibliothek, die auf den AppStack-Syntax-Tree einmal rausrendert und von dort dann weiter kompiliert, durch welchen Compiler auch immer du da dran dengelst. Das ist so die Idee. Und sie haben da eben auch von Google irgendwas drangehängt und du kannst dann damit auf die Grafikkarten raus kompilieren und damit wird es dann halt wirklich schnell. Und das ist alles noch Alpha-Software und so, aber sie sind ganz begeistert, dass sie in dem Bereich halt jetzt dann auch reinkommen. Nicht nur Python mit NumPy und so weiter, sondern sie wollen halt dort auch ein bisschen hineinkommen. So wie es mit dem NERVS-Projekt auf dieses Internet of Things gehen, also auf Bare Metal runterkompilieren für kleinere Devices, so gehen es mit dem NX, heißt dieses Projekt, dann halt auf die Grafikkarten sozusagen los.
Verstehe.
Ja, da müssten wir halt Grafikkarten kaufen können, ne?
Das ist Ulis größtes Problem seit Wochen.
Nein, ist es nicht mehr. Aber ich gehe kurz drauf ein.
Ja, geh kurz drauf ein, bitte.
Ich versuche mir seit einem Jahr einen Rechner zu kaufen. Also so einen ganz normalen also nicht einen ganz normalen Arbeitsrechner, sondern einen Einmal-Alles-Arbeitsrechner, mit dem auch Notfall spielen kann. Ja, und der die nächsten 5, 6, 7 Jahre einfach
hält.
Funktioniert.
Ja.
Und so funktioniert, dass ich mich nicht ärgern muss. Ja. Aber Pandemie sei Dank und Cryptocurrency sei Dank, kann man keine Grafikkarten kaufen. Und auch keine Chips. Es gibt nichts.
Ja.
Es gibt, also das ist wirklich dramatisch. Man kann sich eine Grafikkarte, die einen UVP von, keine Ahnung, 700 Euro hat, kann man sich aktuell um 1400, 1500 Euro kaufen, wenn man Glück hat.
Ja, und die Frage leichter. Ist, wann sie dann kommt. Ne?
Die Frage ist, wann sie kommt, ob sie überhaupt kommt. Es geht meistens sogar leichter, wenn man sich einen kompletten Rechner kauft, wo eine Grafikkarte drin ist und den Rechner dann wegschmeißt und sich einen neuen Rechner rundherum baut. Bei Prozessoren ist es jetzt schon ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich.
Okay.
Ja.
Ja. Tragisch.
Kommt halt immer auf den Markt an, in dem man sein will, nicht? Also auf das Niveau. Du willst halt was halbwegs Aktuelles haben, nehme ich mir an. Ne?
Naja, natürlich will ich nicht das Zeug von vorgestern um den Preis von heute kaufen. Ja? Also das. Aber mittlerweile sind die Grafikkarten wieder angesagt, die jetzt, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre alt sind. Weil es eben nichts gibt.
Naja.
Ich habe im Oktober einen Rechner kaufen wollen, weil mein uralt Laptop doch etwas lahm war für ein Projekt, ein Kundenprojekt, das ich abwickeln wollte. Und da wollte ich halt einiges auch virtualisiert laufen lassen und so. Das heißt, ich habe so haben wollen wenigstens 16 GB RAM und so und habe dann herumgeschaut ein bisschen und dachte, was kaufe man jetzt? Und habe mich dann wieder erinnert, Thema Nachhaltigkeit, an diese Marke Refurbed. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt.
Vom Namen her hat es mir irgendwas gesagt.
Weil die werben auch sehr viel. Also wenn man YouTube schaut, kommt oft einmal, oder Twitter, kommt oft Refurbed-Werbung bei einem vorbei.
Die ganz großen,
das ist, ja. Lustigerweise eine österreichische Firma, die in meiner Straße den Firmensitz hat, also in der Querstraße hier dazu, was ganz lustig ist, aber sie hat kein richtiges Geschäftslokal oder sowas, weil in Wirklichkeit ist das nur eine Handelsplattform. Also man könnte sagen, es ist sowas wie eBay, nur halt für gebraucht Laptops, Handys, Desktop-PCs, Monitore und so, also so diese Convenience-IT-Produkte.
Okay, aber das heißt, die greifen die Geräte selber gar nicht an, oder?
Richtig. Und du schließt auch schlussendlich den Vertrag nicht mit ihnen ab, sondern mit dem Händler, von dem du dann eigentlich kaufst.
Aber was ist denn dann refurbished?
Die Hardware an und für sich, das sind Rückläufer.
Ja, das und schon, aber greift die Hardware irgendwie an und säubert sie und testet sie und...
Ja.
Also das ist Voraussetzung, um über die Plattform zu verkaufen.
Genau. Also sie haben gewisse Kriterien, die sie auch auf der Webseite angeben und eben ein gewisses Schema. Man könnte vielleicht sagen, ein gewisses Profil, das die dann erfüllen oder nicht erfüllen, je nachdem. Also die sind unterschiedlich genau spezifiziert, die Sachen. Aber da sucht man sich halt einen Händler aus, der das gut spezifiziert und auch vielleicht gut Konfigurationsoptionen hat, und dann kriegt man halt wirklich halbwegs das, was man haben wollte. Also ich wollte eben wenigstens, also ich glaube, ich habe jetzt 20 GB RAM genommen, weil das war das Maximum, was da ausbaubar war bei dem Laptop, den ich da haben wollte. Ich wollte ein halbwegs gutes Display haben. Also mir war dann relativ schnell klar, wenn wir ein Lenovo haben, weil von denen habe ich einiges Gutes gehört, so im Linux-Umfeld und so. Mhm. Und ich wollte nicht allzu viel Geld ausgeben und es sollte nicht allzu schwer sein und es sollte dann halbwegs lang heute den Akku haben und so. Also schlussendlich ist dann ein Gerät geworden, das ist glaube ich ungefähr so 3 Jahre alt, aber halt mit mehr RAM, mit schneller SSD drinnen und so weiter. Und schlussendlich habe ich zahlt, ich glaube 650 Euro oder so dafür. Also damit kann ich gut leben. Nicht? Also für ein neues Gerät hätte ich wahrscheinlich ungefähr das Dreifache gezahlt, so in etwa.
Ja.
Und am Anfang war ich halt skeptisch, mir dachte, und was ist dann, wann was ist, nicht? Und wie schaut es aus mit den Klassikern, nicht? Pixelfehler oder schlechter Akku oder so, aber war alles bestens. Also keinerlei Pixelfehler, kein...
Aber du hast dann einen Laptop gekauft?
Ich habe mir einen Lenovo gekauft, einen Laptop, genau, und einen Dock dazu gekauft und gut ist, ja.
Mhm.
Bin sehr zufrieden damit.
Und was läuft da drauf?
Wie üblich bei mir mal unten Linux. Mhm. Nicht? Also bin alter Ubuntu-User und das tut es jetzt auch. Und da drauf laufen dann halt virtuelle Maschinen, was ich halt brauche. Also
naja, klar. Im
konkreten Fall bei dem Projekt habe ich halt ein Windows 10 laufen lassen müssen, genau von der VM, die diese Firma mir halt gegeben hat, unter der ich dann halt dort arbeiten habe müssen. Nicht? Und
okay.
Mir war dann wurscht, was da kommt, ist halt eine VM und läuft drauf. Ja. Und wenn man mit 20 GB RAM hat und die VM war, glaube ich, ausgelegt auf weiß nicht, 8 GB oder 6 GB oder sowas, dann war mir das vollkommen
wurscht, dass man rechnen.
Ja, ja, ja.
Na, ich bin ja auch ich auf der Suche, also ich werde über kurz oder lang auch auf Linux umsteigen als Workstation, Betriebssystem, Umgebung, bla, weil mich dieses ganze Windows, WSL und keine Ahnung was, weil ich habe ganz viele Docker-Projekte mittlerweile,
ja,
wo halt pausenlos irgendwelche Images gezogen werden und keine Ahnung was, und das ist mit WSL zwar alles möglich, also das ist dieses Windows Subsystem Linux oder wie das Ding heißt.
Ja. Das funktioniert ja an sich recht gut, ne?
An sich ja, aber ist es irgendwie, es ist umständlich.
Und es läuft halt nicht wirklich, auch wieder mal nicht wirklich nativ, nicht? Also das ist der Unterschied.
Definitiv. Und das ist
ich habe mittlerweile mich auch mit Docker auseinandergesetzt, auch für ein Kundenprojekt, weil was mir bisher nicht so ganz klar war, wie das eigentlich überhaupt funktionieren kann unter Windows. Weil die Idee von Docker ist ja, dass sich alle Container im Großen und Ganzen einen Kernel scheren. Guter Ansatz, nicht? Das ist ressourcensparend, aber unter Windows gibt es keinen Linux-Kernel. Wie kann das gehen?
Also mit dem WSL, also
eben das, schon, ne?
Dieses Docker-Ding, das man da runterladen kann für Windows, da kann man dann einen Haken setzen, bitte benutze WSL. Ja?
Ja.
und dann läuft das Ding halt mit der Debian-Distribution, die du da irgendwie aus dem Microsoft Store runtergeladen hast.
Genau, ja. Und damit schon einmal emuliert.
Natürlich. Aber besser emuliert als simuliert.
Ja.
Und es funktioniert. Es ist nur mühsam, irgendwie dann Sachen reinzuhängen. Das heißt, das Projekt läuft dann, ist quasi dann irgendwie eingehängt in dieses Debian WSL-Teil. Dann hat man noch irgendwie den Visual Studio Code, den muss man dann aber auch aus der WSL laden. Also ich gebe dann quasi in der WSL-Distribution einen Code-Punkt. Ja. Dann startet er dort in der WSL Visual Studio Code als Server-Variante und startet dann bei mir gleichzeitig wirklich Visual Studio Code und das connectet sich dann eigentlich remote und ist alles mühsam.
Aber es funktioniert.
Prinzipiell funktioniert. Es ist nur trotzdem irgendwie dreimal ums Eck.
Naja, ich muss ja auch meine Grafikkarten-Misere eigentlich noch fertig erzählen. Ich habe dann aus lauter Frustration, weil ich keinen Rechner kaufen darf, habe ich zugegriffen.
Darfst du schon? Was kostet die Welt?
Was kostet die Welt? Ja. Und dann habe ich zugegriffen bei einem MacBook. Das ist mein erster selbstgekaufter
Mac. Kommt die Geschichte.
Das ist mein erster selbstgekaufter Mac. Das ist mein erstes eigenes Notebook.
Wirklich?
Ja. Ich hatte davor nie ein eigenes Notebook. Also ich hatte schon Notebooks hier und da mal von einer Firma oder so quasi ein Notebook von der Freundin oder sonst wie. Aber eigenes Notebook habe ich noch nie besessen. Und ich muss sagen, ich bin total verknallt in das Ding. Das ist wirklich, wirklich cool, was die da hardware-technisch gebaut haben und auch das Betriebssystem ist mittlerweile echt auszuhalten.
Also du hast da jetzt so ein M1-Teil.
Ich habe so ein M1-Ding, ja. Das Ding ist pfeilschnell für die meisten Dinge. Also man bekommt schon zum Schwitzen, ja, und dann schwitzt es aber ordentlich. Aber den Punkt muss man erstmal finden. Und ja, Software funktioniert eigentlich so gut wie alles. Also ich habe bis jetzt ein Tool, das ich gar nicht verwenden kann. Es ist ein Adobe-Tool, ist nicht wichtig. Ja, und sonst, also sowohl die nativen quasi Apple Silicon M1 Programme, die funktionieren pipifein, als auch die, wo diese so quasi Schicht dazwischen ist.
Rosetta 2.
Rosetta 2.
Das ist der Marketing.
Der Albtraum eines jeden.
Ja. Also, obwohl, ist eh okay, ja, weil vorher hat es Rosetta gegeben und jetzt gibt es halt Rosetta 2.
Ja, aber wenn ich...
Ich meine, ich habe den Namen schon immer komisch gefunden.
Der Name war immer komisch und wenn man weiß, wie scheiße Rosetta 1 war...
Aber es hat auch funktioniert.
Ja, aber nicht wirklich.
Ja, zur Not schon.
Also, das war die Hölle. Programme im Classic-Mode starten, dass du einen Herzinfarkt vom Kaffee trinken kriegst, bis das Programm da war. Dann hast du einmal geklickt und zack, war es weg.
Wirklich?
Ja, furchtbar.
Das habe ich nicht so in Erinnerung.
Na, ich kann mich an Quark Express unter...
Na gut, aber Quark Express unter Rosetta, ich meine halb...
Quark Express unter OS X, also wirklich X, unter Rosetta 1, das war das Ende von Quark.
Ja. Vom Markt. Quark Express unter Windows 2000, das war's.
Das war auch die Hölle. Ja. Aber Quark war zumindest unter Windows nie gut. Ja. Vielleicht jetzt, in den letzten Jahren.
Ja, aber war Quark Express jemals gut?
Quark Express unter OS 9 war schon wirklich,
ja?
Das war der Branchenstandard und es war pfeilschnell.
Ja, keine Ahnung. Ich habe das
ja. Ich habe Quark Express angefangen zu nutzen, da hast du noch einen Dongle gebraucht, einen Hardware-Dongle. Ja. Mhm. Schön war das. Naja, aber das M1 ist wirklich fein und ich experimentiere jetzt seit die zweite Woche das Ding so quasi als vollwertigen Arbeitsrechner zu nutzen und es geht.
Ja?
Ja, also ohne irgendwas. Ja.
Gibt's schon Docker?
Ja, es gibt eine Docker-Preview.
Ah, okay.
Die läuft eigentlich super. Sie kann nur ein paar Sachen nicht. Sie haben versprochen, im Q1, da haben sie jetzt noch ein paar Tage, das Docker zu releasen für die M1. Ein Problem hatte ich damit, und zwar hat Docker sich nicht auf eine Datenbank verbinden können, die in der AWS hinter einem, also in einem, durch ein VPN läuft. Da ist er nicht reingekommen. Okay. Da hat aber irgendein netter Mensch auf GitHub eine Anleitung gepostet, wie man so quasi die Routen da richtig umleitet, dass das doch geht.
Ah ja.
Ja, und seitdem pipi fein.
Okay. Na, weil ich hatte unter, ich meine, und ich, das war noch High Sierra.
High Sierra.
Und da war, ist das große Problem mit Docker, dass quasi das, wenn man dann quasi Filesystem lokal in das Docker, in den Docker-Container quasi reinmountet, dass das teilweise extrem langsam war und mit den Updates, und dann musste man dann mit komischen Parametern sagen, von lokal nach Docker geht schnell, aber umgekehrt ist langsam, und
ich muss
das zugeben, ist alles noch irgendwie mühsam.
Ich bin kein Docker-Mensch, ich bin ein Docker-Nutzer.
Ja.
Das heißt, ich kriege so quasi meine ganzen Images und
nein, ich habe es ja auch nur zum Entwickeln
verwendet. Mein Task ist Docker Compose.
Ja, gut. Blub,
alles da.
Docker Compose. Also die down. Idee ist darunter. Ne?
Nein, eh. Ja. Ja. Ja, nein, aber sonst, ich bin wirklich schwer zufrieden. Schon ganz viele lustige Sachen damit gemacht.
Und hast du dir das Größte, Beste oder?
Ich habe mein MacBook Air genommen, das ist einmal grundsätzlich das kleinere, und da habe ich mir die Variante genommen mit so quasi der doppelten Festplattengröße. Also
aber 8 Gigramm.
8 Gigramm, ja, 512 Gigabyte SSD und die 8 Grafikkerne statt die 7.
Wirklich?
Ja, aber die sind bei der Version halt dabei.
Ah, okay.
Na, und das wirklich Beeindruckende ist halt, das Ding kostet, glaube ich, netto Banane 1100 Euro. Und es ist in vielen Dingen einfach wesentlich schneller als meine Workstation. Also ich habe Blender da drauf laufen, 3D-Projekte, die...
Ja, na, ich glaube, sie haben da, ich habe es ja noch immer nicht recherchiert, aber es ist immer noch mein Glaube, dass sie ja, weil man liest ja überall so, die 8 GB reichen, weil sie können quasi auf die SSD oder die NVMe Platte, wie auch immer das Ding genau heißt,
genau, da können Sie
direkt
auflagern.
Adressieren. Ja. Ja. Das heißt, das Ding braucht kein Programm auch mehr ins RAM laden, sondern es kann direkt adressiert werden. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht.
Und angeblich können Sie den RAM einfach viel schneller auch wieder so quasi leer machen oder so. Die Durchlaufzeiten sind dadurch, dass das durch die ARM-Architektur, ich plapper nur YouTube nach.
Okay. Ja.
Durch die ARM-Architektur sind diese ganzen Durchlaufzeiten wesentlich kürzer und sie können den RAM viel schneller wieder leer machen.
Aha.
Angeblich.
Interessant.
Ich kann nur sagen, das Ding fetzt.
Ja, nein, eh.
Und auch die
Akkulaufzeit. Grafikkarte ist integriert, glaube ich, nicht?
Grafik ist alles am Chip. Es ist, der RAM ist am Chip, es ist die Grafikkarte am Chip drauf.
Damit ist die auch näher, das macht es, glaube ich, auch schneller,
da
die
ist,
Adressierung von der Grafikkarte angeht.
Ich glaube, das Einzige, was nicht drauf ist, ist die Festplatte. Aber der Rest ist komplett auf dem Chip. Ja. Und
na, das Ding wird wahrscheinlich eine ganz gute Linux-Plattform werden.
Ja,
ja, ich glaube auch.
Und zwei Dinge sind halt wirklich herausragend bei dem Drum. Das eine ist die Akkulaufzeit. Also die schaffst mit Videoschauen, schaffst, glaube ich, bis zu 16 Stunden.
Okay.
Und so auch beim normalen Surfen, Arbeiten, kannst wirklich den ganzen Tag nicht angesteckt arbeiten. Das ist schon fein. Und das Ding hat keinen Lüfter. Und es wird maximal handwarm.
Und wie ist Big Sur? Oder heißt Big Sur?
Ich kenne halt Big Sur. Ich kenne den Vorgänger nicht wirklich. Ich find's,
den kenne ich auch nicht.
Ich finde es eigentlich sehr hübsch und sehr nett. Es ist Macs sind noch immer nicht zum Tastaturnavigieren gebaut. Also das Mac OS. Es gibt ein paar lustige, nette Spielereien. In Summe, es ist hübscher als Windows. Punkt.
Ja. Wirklich?
Ja, wesentlich.
Ja.
Es passt halt einfach alles zusammen. Und das ist.
Ja. Nein, ich habe jetzt vor kurzem auf Mojave updaten müssen, weil irgendein komisches Programmchen gemeint hat, na, da gibt es ein Update, aber das geht nicht. Hm. Und ich war ja eben noch auf High Sierra unterwegs und war heute sehr erstaunt, dass dieses ganze Ultraschall, was auch immer, Setup eigentlich von ohne Probleme noch immer funktioniert hat. Mhm.
Siehst, ein Problem habe ich schon, ein massives. Mhm. Das geht mir fürchterlich auf die Nerven. Ich arbeite auch relativ viel im Remote-Desktop. Das funktioniert super. Also auf einer Windows-Maschine. Und das, was nicht funktioniert, ist, wenn ich eine externe Maus anstecke, also wirklich mit USB, so eine Gaming-Maus, egal welche, ich habe jetzt 3 oder 4 durchprobiert, die funktionieren in der Remote-Desktop-Session de facto nicht.
Was?
Ja, also du fährst über irgendein Ding, das du klicken kannst, über einen Button, und 2 Sekunden später ist der Fokus dort.
Ja, aber das liegt am Remote-Desktop.
Nein, es liegt nicht am Remote-Desktop. Wenn du das Trackpad verwendest oder eine Bluetooth-Maus, dann geht's. Ja. Die billigste Bluetooth-Maus und es funktioniert super. Ja. Ich glaube einfach, dass
ja, da ein das Problem mit diesem... Das typische USB-Problem vom Mac. Ganz ehrlich, mit USB haben die noch nie gekonnt.
Na, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube eher, dass es das Problem ist, dass diese Mäuse, die ich so herumliegen habe, dass die alle halt so irgendwelche verrückten Abtastraten haben und High-DPI-Einstellungen und weiß der Teufel.
Ja.
Und das einfach zu viel ist. Oder sie da irgendwas nicht berücksichtigen. Aber gut.
Na gut.
Das kann man beheben.
Aber... Conclusio ist,
Conclusio ist
happy mit...
Ich bin jetzt Mac-User anscheinend und ich werde das mal testen, wirklich mit so einem leichtgewichtigen Setup zu arbeiten.
Okay. Ja. Und irgendwie so großer Bildschirm anhängen geht?
Großer Bildschirm mit einem USB-C-Kabel, so wirklich so Mac-User-Style halt, so furchtbar eigentlich, aber es geht alles eigentlich wirklich gut.
Sehr gut. Ja.
Sehr gut. Schauen wir mal.
Gut. So.
Bis es mir geflabbert wird.
Ich warm anziehen müssen auf längere
Fenster. Oh, das definitiv.
Ja, gut.
Und auch
mehrere Fronten nämlich, ja.
Auch AMD, glaube ich. Ja, mit den Ryzen und so aber so in Kleinformat, Laptop und so, weiß ich nicht, wie die da unterwegs sind.
Gar nicht so schlecht, aber da wird Nvidia jetzt wahrscheinlich ziemlich andrücken.
Na, die haben ARM gekauft.
Ja, die haben ARM gekauft.
Das war der beste Move überhaupt, ganz ehrlich.
Ich glaube, es ist noch nicht ganz durch bei der Wettbewerbsbehörde. Nicht? Ich glaube nicht, aber...
Okay, ja, keine Ahnung.
Also, Intel und AMD haben schon irgendwie Bedenken angemeldet,
befürchte ich.
Ja.
Ja, sehr lustig.
Ja, es bleibt auch abzuwarten, was Snapdragon und Co. macht, ja, weil die sind ja auch nicht zu unterschätzen.
Ich bin sehr gespannt, wie das mit ARM und so weitergeht. Ich habe ja ein paar Jährchen ein ARM-Notebook gehabt, in gewissem Sinne, weil ich ein Chromebook hatte. Ja. Und das hatte ja damals auch so die Vorteile, die du genau beschrieben hast. Ich meine, natürlich nicht so leistungsfähig, das ist ja nicht so ausgelegt. Ne? Das waren so 300 bis 400 Euro Dinger, die ich da so gehabt habe. Aber das 8 Stunden Video schauen und den ganzen Tag durcharbeiten, damit ist auch gegangen. Nicht? Also das war echt und super leichtes Gerät und so weiter. Das hat einfach funktioniert. Solange du an dem Ding nicht wirklich was tun wolltest. Also wenn du dann drauf Software kompiliert hast, dann hat er so quasi innerlich zum Rauchen angefangen. Mhm. Also da ist er dann an die Leistungsgrenze gekommen. Mhm. Aber so richtig abgehoben haben wir die Chromebooks, eigentlich die ARM-Chromebooks nie, obwohl ja Google
das... Das glaube ich schon. Also die Verkaufszahlen von Chromebooks sind astronomisch.
Ja, aber nicht die von ARM-Chromebooks, sondern von Intel-Chromebooks. Und das hat mich wieder gewundert, dass die nicht da mehr in die Richtung gegangen sind, weil ich glaube, da wäre eigentlich mehr zu holen gewesen sogar. Und also so High-End-Chromebooks hat es damals eigentlich nicht gegeben. Mir hat es dann geärgert, weil ich auch nicht mehr weitermachen habe können mit dem Ding. Das hat sehr seltsam am Schluss geendet mit dem Ding. Das hat sehr nach geplanter Obsoleszenz ausgeschaut, weil der beim Booten seltsame Sachen dann gezeigt.
Ja, aber du hast ja auch lustige Sachen damit angestellt. Du hast ja dann irgendwie angefangen, da lustige Dinger zu installieren, die ja eigentlich so vom Chrome OS gar nicht vorgesehen waren.
Ja, wir hätten auch wieder resettet dann. Ne?
Ach so.
Hat dann ein Hardware-Reset.
Ja, dann war er vielleicht beleidigt.
Ja, so hat es gewirkt, ein bisschen so.
Ja, das und darf das war man lustigerweise nicht unterschätzen, ja.
Genau 2 Wochen nach Garantieende. Ne? Das war dann, naja.
Naja, gut.
So ist das halt.
Naja. Naja. So.
Aber ich bin gespannt, was sie so tun wird, noch weiteres auf der Arm, in der Arm-Welt. Nicht? Aber das schaut ja alles recht effizient aus. Nicht? Mit Raspberry Pi ist in letzter Zeit, in den letzten Jahren auch einiges weitergegangen.
Absolut, weil vorher schon Fanless irgendwie gefallen ist. Ich habe mir einen neuen Heimserver gebastelt und habe mir da einen Raspberry Pi 4 in ein Fanless-Gehäuse eingebaut, so, das leitet dann über irgendwelche Alu-Dinger, das, was auch immer, weg.
Und wie groß ist das Gehäuse?
Ja, so groß wie Raspberry Pi.
Und das geht?
Ja.
Weil der Vierer wird schön warm.
Ja, aber das funktioniert, also ich erzähle einmal, in Wahrheit
wenn es genug Metall hat, dann geht's.
Genau, in Wahrheit, da hast du noch so ein Wärmeleitpad und keine Ahnung was, das, und dann so einen komischen Sockel im Gehäuse, der direkt quasi auf den Prozessor drauf pickt. Und dann habe ich noch ein lustiges externes USB 3.1 Gehäuse für zwei SSDs, das RAID 1 kann, dran gesteckt, und das kann dann dieses lustige USPAS oder so, das ist dieses SCSI-Protokoll über USB. Mhm. Keine Ahnung was. Das Ding fetzt wie nur was. Hab dann noch ein lustiges Open Media Vault als Software draufgeschmissen, wo man halt dann lustige Freigaben machen kann und dann UPnP-Server und was weiß ich, alles mögliche. Hab dann auch relativ kommod meinen alten File-Server, das war so ein QNAP Dreckstyle, sage ich jetzt mal so, da rein mounten können und habe dann lustig meine alten Daten rübergeschoben.
Das war kein geschlossenes NAS, sondern das QNAP.
Na doch, aber das stellt halt die Files per SMB oder was auch immer zur Verfügung. Die habe ich quasi im neuen File-Server gemountet, habe einfach einen Copy-Job auf der Konsole vom Raspberry Pi gestartet, habe dann alles darüber geschoben. Und ich habe ein lüfterloses Ding. Ja, das Einzige, was noch stört, sind die Lamperl. Aber man kann jetzt im Arbeitszimmer, wenn man will, schlafen. Und man hört nichts. Es ist komplett leise. Und ja. Ich bin so happy damit.
Ja, man entdeckt seinen Arbeitsplatz neu, wenn man keinen Lüfter mehr hat.
Ja, voll. Ja.
Sind wir noch, also noch total
und keine dringenden Festplatten mehr. Ja, das ist einfach alles leise. Großartig. Einfach
SSDs drinnen, oder
was? Ich habe SSDs drinnen, ja.
Ja. Ja.
Und die sind halt, dann machen halt ein RAID 1 und dann habe ich noch so USB-SSD dranhängen. Da wird dann, weiß nicht, einmal in der Woche ein Backup draufgespült.
Sagt dir der Gearling-Guy etwas?
Gearling-Guy?
Ja.
Nein.
Na, dann initiiere ich den jetzt in dich quasi, den YouTube-Kanal von dem. Das ist ein Mensch, der einiges auf seinem Kanal publiziert an IT-Kram. Insbesondere hat er einen gewissen Raspberry Pi-Fetisch und testet dann, welche Hardware mit Raspberry Pis zum Laufen zu kriegen ist, mit diversen Add-on-Boards und so weiter und Kickstarter-Projekten und was Gott was alles da gibt. Mhm. Es ist ziemlich irre, was sie da alles zum Laufen kriegen. Also auch so Hardware-RAID mit 15 Festplatten dranhängen dann und so weiter.
Okay.
Warum er das macht, erschließt sich mir nicht so ganz, außer halt zwing der Gaudi nicht.
Aber ja, ja.
Da geht viel.
Da geht echt viel. Also man muss eh sagen, Raspberry Pi, vielen Dank, dass es dieses Ding gibt. Egal in welcher Ausartung.
Mit den Compute-Modules wird sich auch noch einiges tun.
Oh ja, definitiv. 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 Ja, also, ganz toll, dass es die gibt. Muss man schon sagen.
Auch wenn man es nur als Pi-Hole nutzt.
Oder, ja. Ja. Da hat man halt dann den Zweit- oder Dritt-Raspberry Pi.
Ja. Na, ich habe mein NAS hier ist auch ein Raspberry Pi, noch ein Zweier, an dem hängt dann per USB, per Vierfach-USB-Gehäuse vier Platten. Die haben leider einen Lüfter, weil das sind noch richtig alte, drehende Platten. Der wird auch nicht hin, das ist auch arg. Die SD-Karten versterben immer wieder, dann spiele ich das Image, was ich mir schon angelegt habe, in weiser Voraussicht drauf, aktualisiere wieder und dann rennt er wieder
bald. Ja, ja, definitiv. Na,
ich bin noch nicht so also ich bin noch nicht super warm geworden mit dem Pi. Weil ich halt einfach, also ich kann mit dieser Einschränkung noch nicht ganz leben.
Welche Einschränkung?
Naja, für mich muss ein Computer einfach flott sein. Ja,
ja, und das aber ist er halt. Wie heißt der Pi 400? Diese Tastatur. Ja. Mhm. Ich habe meiner, wie sagt man so schön, ich bin der Goethe. Na, helft's mir.
Taufpatin?
Taufpatin, vielen Dank. Habe ich zu Weihnachten einen Raspberry Pi 400 gekauft und das Ding ist großartig.
Na, umgekehrt, du bist dann der Pate.
Ist ja, das sie ist
Patenkind.
Das Patenkind, danke, ja. und das Ding ist großartig.
Ja, ist es definitiv, ja. Aber ich tue mir halt so schwer, wenn ich das jemand anderen zeigen will, erklären will, ja, dass ich in dieser eingeschränkten Welt, das, weil ich finde mich dort nicht zurecht.
Wirklich? Nein.
Ja, ich tue mir da ein bisschen
schwer. Also, ich habe ganz viele herumliegen noch, die halt irgendwann einmal was gemacht haben.
Es ist halt echt sehr viel auch Gewöhnung, weil ich sehe es ja, wie ich auf dem MacBook kämpfe. Das ist unglaublich.
Ja, also. Absolut. Natürlich. Ja. Natürlich. Und ein Retro-Pi kann immer noch, also jetzt steige ich jetzt dann auf einen Vierer um, damit ich auch PS2-Spiele ordentlich spielen kann. Ups.
Habe ich schon aufgesetzt. Ich habe ja Pis und ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, aber es ist halt...
Es ist halt so eine Bastelei.
Es ist eine Bastelei. Ja, also, genau. Und wenn du es halt gewohnt bist, Tag ein, Tag aus, dass du den Rechner aufdrehst und der marschiert und der tut genau, was du willst und
ja, na, ich bin jetzt schon hart am Überlegen, es gibt so Hutschienen-Varianten vom Raspberry Pi und ich habe noch ganz viel Platz in meinem Verteilerkasten.
Ja, warum nicht?
Mal schauen. Ja. Die Home-Automation kommt wahrscheinlich doch irgendwann einmal.
Ja.
Aber ja.
Da noch ein bisschen warten.
Ja, vor allem alles selber machen. Ich will da nichts in die Cloud und das interessiert mich alles nicht.
Und am besten aufs wie heißt es, Thread-Protokoll. Das ist so quasi der Nachfolger von ZigBee soll das werden.
Okay.
Da stehen alle irgendwie dahinter. Ich kann euch nicht viel dazu sagen, aber es soll großartig sein. Und man braucht keine Bridges und Dings und Donks mehr.
Okay.
Ja.
Ja, na mal schauen. Es gibt immer wieder, es gibt eigentlich immer viel zu tun.
Themen.
Stefan, jetzt bist du mal dran.
Ja, schuld ist der Uli.
Das tut mir das leid und
ich
bin auch ein bisschen stolz drauf. Ja.
Das, weiß nicht, war das vorletzte, na, drittletzte Episode, ich glaube, war das, wo du geschwärmt hast von dem Svelte.
Ja, wer mich kennt, ich schwärme sehr schnell.
Ja, nein, 3 Monate ist das MacBook eher auch wieder Arsch. Ja.
Nein, ich habe mir das dann angeschaut und habe ein bisschen damit rumgespielt, weil ich so ein Static-Side-Projekt so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Mhm. Und der kann ja auch ein Static-Side-Generator quasi spielen, die Server-Komponente davon. Da gibt es eine Server-Komponente, die dann das ganze Ding kompiliert und dann zum Client schickt und dann läuft am Client die App. Das ist so die Idee. Und dann habe ich das einmal zum Laufen gekriegt. Das hat ja funktioniert, gibt es nichts. Dokumentation ist auch ganz gut. Also,
na, Moment, erklär das nochmal. Ich glaube, also
es gibt zwei Dinge, es gibt drei Dinge. Es gibt die normale Svelte-App, ja, also eine normale Client-Side.
So eine One-Page, also eine normale
Client-Side-App. Ja. Dann gibt es so quasi die SSA-Geschichte, das heißt Server-Side-Rendered Seiten. Und dann gibt es bei Svelte auch noch den komplett statischen Export.
Und dann habe ich mir das Ding einmal so ein bisschen im Hintergrund angeschaut. So nach dem Motto, also der kompiliert ja eine ganze Menge Zeug zusammen. Wie viele NPM-Pakete spielen denn da so mit? Weil ich es richtig in Erinnerung habe, waren das 800 oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde jetzt
eigentlich... Ja, das ist bei einem klassischen React- oder Angular-Projekt
gar nichts.
Ja, aber vor sowas habe ich Angst.
Okay. Ja, aber das ist heutzutage bei jedem.
Und haben wir gedacht... Jekyll funktioniert noch immer, lass das einmal ablegen. Das war mir der eine Teil. aber damit hast du mich ein bisschen getriggert gehabt in die Richtung, nicht? Mit dem, dass man sich diese Sachen da wieder mal ein bisschen anschaut. Ich habe mir Few zu dem Zeitpunkt ein bisschen genauer angeschaut, das hat mir eigentlich fast noch besser gefallen, habe aber auch abliegen lassen.
Ist wesentlich kompletter, ja.
Und dann gab es noch die Geschichte, dass du gesagt hast zu mir, zu meinem Panoptikum, da verwende ich ja Bootstrap und Bootflat, was ein Add-on dafür wieder ist, als CSS und auch ein bisschen JavaScript-Framework und jQuery und ganze Menge anderen Kram. Du gesagt, kein Problem, schreib da doch das CSS selber, das kannst du doch. Ist doch nicht so schwer. Und das habe ich dann begonnen.
Cool.
Hab da, ich würde sagen, 3 oder 4 Wochen investiert und Flexbox gelernt, Grid gelernt, angefangen das zu schreiben und musste dann unterbrechen wegen einem anderen Projekt, sodass ich nicht mehr die Zeit dafür gehabt habe. Und habe dann nach wieder ein paar Wochen später kurz evaluiert, in welchem Status ich eigentlich war. Und bin zur Erkenntnis gekommen, dass ich nicht ein CSS-Style-Sheet gerade schreibe, was eigentlich ja die Idee von CSS ist. Mhm. Ich schreibe auch kein Theme, also ein Thema, was ja viele machen, die das dann irgendwie publizieren, weil es irgendwie relativ allgemein ist, sondern ich habe irgendwie sowas wie ein bisschen wie ein CSS-Framework geschrieben, mit so Hilfsklassen und so dauernd, die, so dass ich oft einmal so 5, 6 Klassen in ein HTML-Element reingegeben habe, damit es dann insgesamt das Verhalten hat, das ich wollte.
Ja, das ist eigentlich und sehr sauber.
Habe dann realisiert, dass das genau das ist, was ich nicht wollte, weil das letzte CSS-Framework, das ich mir angeschaut hatte, machte genau das und habe mir gedacht, was ist denn das für ein ekliges Zeug?
Tailwind wahrscheinlich, oder?
Ja, genau, das heißt Tailwind. Das ist ein ganz seltsames Ding. Wie würdest du das beschreiben, das Tailwind?
Naja, ich hab Tailwind nicht, bin ich nicht sehr tief reingegangen, weil ich, so wie Tailwind quasi konzipiert ist, so schreibe ich einfach CSS schon sehr lang nicht mehr. Ja. Aber grundsätzlich ist jetzt CSS, war die Idee eben, dass du Klassen schreibst und durch das Kombinieren von Klassen formatierst du dann deine Elemente. Also das ist so eigentlich die Ursprungsidee von CSS. Ja.
Ich glaube, sie nennen das Utility Approach oder so. Also jede Klasse erfüllt genau eine Funktion,
genau,
so ungefähr.
Ja. Mittlerweile gibt's ja auch große Frameworks, wo du so quasi dein CSS ganz anders schreibst und die kompilieren dir das dann so quasi so in ganz einzelnen Klassen raus. Also wenn du dir zum Beispiel, wenn du Twitter inspectest und du schaust dir das an, hat jede Klasse, die dort eingesetzt ist, hat nur eine CSS-Property. Mhm. Also da gibt es eine Klasse für Margin Top NEM. Ja? Und da werden im Frontend nur die Klassen zusammengefügt. Der große Vorteil dabei ist, dass der Browser das ziemlich schnell rendern kann und dass du für große Projekte in Wahrheit relativ wenig CSS-Code brauchst. Weil hast du einmal alle Eigenschaften abgebildet, kannst du damit bauen, was du willst.
Ich habe das, wo ich das erste Mal davon gelesen habe, habe ich das furchtbar gefunden, wo ich dann den Code gesehen habe, weil du hast dann Elemente, wo eben 7, 8 Klassennamen daneben stehen. Wenn du das nicht gewohnt bist, ist das einfach nur hässlich und du kannst das nicht flüssig lesen am Anfang, weil du die Semantik dahinter nicht genau kennst, und habe es sehr abschreckend gefunden. Aber wo ich das dann realisiert habe, dass ich sowas schreibe und wo ich auch realisiert habe, dass ich mein eigenes nach ein paar Wochen nicht mehr kann, weil ich es nicht richtig dokumentiert habe und nicht, natürlich war es nicht 100% konsistent, weil ich kein Framework schreiben wollte. Ich wollte ja eigentlich nur mein Projekt da durchziehen. Aber ich habe mir gedacht, naja, vielleicht solltest du das Tailwind doch einmal anschauen. Damit habe ich das dann aber eigentlich wieder ein bisschen ad acta gelegt, weil ich ziemlich in die Arbeit reingedriftet bin. Da ist dann langsam so ein Herbst gegangen, dann war meine Laptop-Geschichte da. Und dann bin ich in die PHP-Welt ein bisschen abgedriftet, auf ein Kundenprojekt. Und habe aber nie gecodet, sondern mir nur so die Sachen angeschaut und ein bisschen Podcasts gehört wieder und Frameworks mir angeschaut, was sich also getan hat. Und bin gestolpert über einen Typ, der hat für ein PHP-Framework namens Laravel ein Add-on geschrieben. Das nennt sich Livewire und das sei so der neue heiße Scheiß. Und das Livewire, das ist mir vom Namen so bekannt vorgekommen, weil ich kenne aus meiner Elixion Phoenix Welt, das ist jetzt dieser Stack, in dem ich da dieses Panoptikum, dieses Podcasting, die Suchmaschine da und so geschrieben habe, da gibt es dieses Live-View, also Live-Wire und Live-View, das klingt sehr ähnlich. Und wenn man auf die Live-Wire-Webseite geht von dem Typen, dann steht dort auch, dass er im Prinzip Live-View nachgebaut hat für PHP, für Laravel. Und ich dachte, ah, schau einer an, der neue heiße Scheiß in PHP ist was aus dem Framework nachgeschrieben, was ich kenne. Das ist aber jetzt schon überraschend. Hab mich aber nicht weiter beschäftigen können, weil ich eben ziemlich in diesem Kundenprojekt da drinnen gesteckt bin. Und habe weiter Podcasts gehört und habe gehört, wie diese zwei Typen, die diese zwei Dinger geschrieben haben, auch miteinander geredet haben und sich ausgetauscht haben, damit sie was weiteres besser integrieren können in beide. Der eine hat sofort integrieren können, der Typ von LiveWire. Das ist Ding, was sie integriert haben, nennt sich Alpine.js. Sagt er das auch was?
Da muss ich passen. Also ich habe schon gehört, aber nein.
Das ist ein JavaScript Frameworkchen, sage ich mal. Mhm. Man könnte sagen, das ist so wie jQuery, so wie man jQuery heute schreiben würde. Mhm. Und zwar würde man das im Prinzip so schreiben, wie man Tailwind eben schreibt. Indem man kleine Klassen dazu schreibt. Na, das macht man bei CSS und sonst bei HTML, was kann man machen, indem man Attribute dazu gibt. Also das ist im Prinzip nur eine Sammlung von Attributen, die eben dann gewisse JavaScript-Funktionalität zur Verfügung stellen, wie man es von einfachen Reactive Frameworks kennt. Also im Prinzip ist es ein kleines Reactive Framework im Stil von Tailwind, also von diesen kleinen Annotationen, was ein bisschen State Management hat, ein bisschen Interaktion hat mit dem Browser, sich da eben reinhängt richtig an die Events und so weiter, wie das halt so gemacht wird. Wenn wir das scheinern und das integrieren sie jetzt einerseits in dieses LiveWire von Laravel, Nunave, das ist der gleiche Typ, der kann das locker integrieren, aber sie haben auch miteinander geredet, der Typ vom LiveView, das heißt, sie haben sie auch in die Elixir und Phoenix-Welt hinein integriert. Und das sei jetzt der neue heiße Scheiß. Das sollte man sich anschauen, wenn man in der Elixir- und Phoenix-Welt ist, hieß es so. Dem haben sie auch einen weiteren komischen Namen gegeben, das sei dann der Petal-Stack. Also diese Stacks, da hat es ja immer wieder gegeben. Das hat angefangen damit mit LAMP bei Apache, nicht? Linux, Apache, MySQL und PHP war also das erste Akronym. Und jetzt sei Petal das neue. Und Petal ist eben Phoenix, Elixir, Tailwind, Alpine.js und LiveView. Das sei es, das muss man sich anschauen. Und das war in einem Podcast, der heißt Thinking Elixir, da haben sie darüber geredet mit verschiedenen Leuten und alle waren irgendwie ganz begeistert, weil das so effizient programmieren und endlich nicht mehr MVC, sondern endlich reactive programmieren, Single-Page-Apps, aber nicht am Client, sondern am Server laufen die. Das ist die Idee dahinter. Und ich mir dachte, das geht auch so richtig. Ist ein bisschen habe ich das doch eigentlich schon gemacht gehabt mit meinem Phoenix, immer mit den Channels. Also man hat da Sachen abonnieren können bei mir im Framework und das ist eben über Serverkomponente geroutet worden, sodass nie was am Client passiert ist. Und das soll jetzt das neue, tolle Ding sein. Und so ganz hat es mir noch nicht erschlossen gehabt und dann kam noch ein Drum dazu, das nennt sich Surface. Wieder Bibliothek mehr. Der Stack wird noch größer, jetzt ist es dann der Petals-Stack, also das ist dann die Mehrzahl, das sind dann die Pedale. Da ist dann das Surface noch hinten dran. Und das sind jetzt im Prinzip Web-Components, also das, was immer von den Web-Components, dann fand ich es lustig, dass du das auch in die Shownotes reingeschrieben hast, die Web-Components. Das sind jetzt die Web-Components, die da dazukommen, nur auch nicht am Client, sondern auch serverseitig. Und das ist was ich aus einem alten Framework von meiner Ruby on Rails Zeit kannte. Da hatte ich mal sowas wie Web Components am Server. Und ich habe die damals eigentlich sehr gemocht. Ich habe damals
War das das Teil, das wo nur Teile ausgetauscht wurden?
Ja.
Ja.
Also du hast im Prinzip Komponenten geschrieben und dann Teile von diesen Komponenten tauschen können. Also das nennt sich, die Technologie da dahinter nennt sich einfach Slots mittlerweile.
Ah, das gibt es bei Svelte auch.
Genau.
Ja.
Und
nur um den Kreis wieder zu schließen.
So sammelt sich das alles jetzt wieder. Ja. Und jetzt, wo das Zeug alles auch am Server läuft, können wir es auch wieder vom Client wegmigrieren und alles kann wieder am Server laufen.
Du bist von Svelte, einem kleinen, leichtgewichtigen Reactive-Compiler, aus Enttäuschung weggegangen und hast dir 17 Frameworks irgendwo anders eingetreten.
Genau.
Ja, ist auch und eine Reise. Und jetzt bin ich
glücklich.
Ja, schön. Hauptsache, du bist glücklich.
Um vielleicht jetzt nur kurz ein bisschen Zusammenfassung zu geben, also dieses, was du mir geraten hast, das mit dem CSS selber schreiben und das Bootstrap rauszukicken, hat grob den HTML-Code um ein Drittel verkürzt, hat natürlich CSS-Code gebracht, weil ich ja ein bisschen ersetzen musste, das Bootstrap, aber das HTML hat es um ein Drittel ungefähr gekürzt, weil immer wieder hat das Bootstrap halt so Zwischendiffs gebraucht, damit es das erreichen konnte, was es erreichen wollte und dann wieder was rein zu Nudeln an Funktionalität, und wenn man das selber schreibt, dann wird es halt sauberer.
Aber hast du jetzt
Panoptikum? Und jetzt habe ich das Ganze noch einmal eben geschrieben mit dem Tailwind oder bin dran, an dem zu schreiben, das mit Tailwind und Alpine, und jetzt wird und dem Surface, und jetzt wird der Code noch einmal über den Daumen halbiert und das CSS fällt weg.
Ja. Das CSS fällt weg?
Ja klar, das kommt mit dem Framework und du verwendest nur noch Klassen, die das Framework bietet.
Achso, das Framework einfach hat. Aber schaut es dann einfach, also ich habe mir Tailwind zum Beispiel nie genau angeschaut. Erkennt man auf den ersten Blick, dass eine Tailwind, also eine Seite, die Tailwind einsetzt, Tailwind einsetzt?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen.
Bei Bootstrap ist es so, du erkennst das fast am ersten Blick, das ist eine Bootstrap-Webseite.
Also ich würde sagen, wenn du Tailwind einmal verwendet hast, kennst du die Klassennamen und damit triggerst du auf die.
Das schon, aber rein vom Aussehen her, also und vom Benehmen her.
Optisch sind diese Seiten
also eh alle gleich, oder?
Sie schauen halt ein bisschen generischer natürlich aus. Mhm. Ja. Aber sie sind sehr sauber.
Ja, ja. Na eh.
Also wobei aber das eigentlich ja überhaupt nichts vorgibt, das Tailwind an optischer Gestaltung. Das sind ja alles dann die Entscheidungen. Dass die Seiten gleich ausschauen, kommt hauptsächlich daher, dass man zum Tailwind dazu auch einen Satz von Komponenten kaufen kann. Mhm. Und die verwenden sehr viele Leute.
Ja, klar.
Damit schaut es dann wieder gleich aus.
Ja. Ja, das, also ich finde das Schöne, das Schöne ist halt mittlerweile, dass CSS so gut geworden ist und so viele nette Dinge mit sich bringt, wie zum Beispiel Grid oder einen Is-Selector oder einen was weiß der Teufel, dass du selbst wenn du das CSS wirklich komplett selber schreibst, kannst du so knapp schreiben und so kurz schreiben und sogar mit so wenig Code so viel erreichen. Das wäre vor 5 Jahren nicht möglich gewesen, ja, aber heute.
Das Einzige, was noch schwierig dran ist, ist, dass du sauber strukturierst, würde ich sagen. Dass du genau weißt, was du tust.
Du brauchst einen Plan und den kriegst du nur mit Erfahrung. Ja, ganz klar. Ja.
Und da treibt dich Tailwind in eine gewisse Richtung und das Alpine dann noch mehr. Tailwind selber hat keinerlei JavaScript, im Gegensatz zum Bootstrap. Wofür braucht Bootstrap JavaScript? Viele von den Sachen, die bei Bootstrap mit JavaScript gelöst sind, könnte man mittlerweile mit reinem CSS lösen, aber alle Sachen auch noch nicht. Ja. Und dafür kann man das Tailwind verwenden, das Alpine verwenden. Und ich habe mir jetzt 2 Sachen geschrieben. Das eine ist das klassische Menü, das mobil versteckt ist, mit einem Hamburger-Menü ausgeklappt wird und am Desktop permanent auf der linken Seite eine Spalte dasteht. Das zur Spezifikation, in Tailwind zu schreiben, in Alpine zu schreiben, ist eine Viertelstunde Aufwand, wenn man weiß, wie man Alpine schreibt.
Ja, auf der anderen Seite kriegst du das auch schon wirklich fast mit CSS hin, beziehungsweise mit CSS und einer Zeile JavaScript.
Ja.
Tut's
ja,
das auch, ja.
Aber eben so diese einfache Funktionalität und wenn das Ganze dann noch responsive sein soll und eben, was weiß ich, solche Sachen wie, wenn du einen modalen Dialog dir schreiben willst, dann willst du vielleicht, dass es nicht nur so ist, wenn du auf das X klickst oder auf Abbrechen klickst, dass er zumacht, sondern auch, wenn du irgendwo außen hinklickst oder wenn du auf Escape drückst. Das Außen hinklicken ist eine Zeile dazu, das Escape drücken ist eine Zeile dazu.
Ja, das ist lässig,
so Convenience-Sachen, die dir ein Alpine dazugeben.
Mhm.
Also so diese einfachen JavaScript-Interaktionssachen, ist also bewusst nicht Apps, sondern wirklich nur einfache User-Interaktion.
User-Interface. Ja, User-Interface JavaScript
in Wahrheit. Genau. Dafür ist es sehr nett. Also ich habe mir eben 2 Sachen geschrieben. Das eine war diese Sidebar-Geschichte. Und das zweite, was auch so ein Klassiker ist, das hatte ich auch schon mal in Plain CSS, aber ich habe es jetzt einfach in JavaScript neu geschrieben, sind die Tabs. Also du hast Registerkarten, auf die du klicken kannst. du siehst, auf welcher du gerade bist, und wenn du auf eine andere klickst, dann verschwindet die, die auf der du warst, und es kommt natürlich die andere hoch, die jetzt da ist. Das geht im Prinzip, glaube ich, mit 3 Zeilen Alpine.
Und, okay. Und weil du vorher gesagt hast, Web Components, hast du da jetzt auch schon was im Einsatz?
Ja,
quasi echte Web Components?
Ja, aber die sind alle nur serverseitig. Also die werden am Server kompiliert zu, ich sage jetzt, normalen Divs, sodass ich am Client nicht Web Components sehe, wenn ich in den Code da reinschaue. Nachdem aber die App am Server läuft, habe ich sie sozusagen zur Verfügung als Web Components am Server.
Mhm.
Also die Interaktion zwischen den Komponenten habe ich sehr wohl, weil die Komponenten existieren am Server mit Status, wenn es denn sein muss. Wenn es Komponenten sind, die statusbehaftet sind, dann sind das eben Komponenten, die in einem Prozess pro User oder pro Kanal, wie es dann halt konfiguriert ist, entstehen.
Okay, also hundertprozentig verstehe ich das noch nicht. Du hast am Server eine JavaScript-Applikation laufen.
Na, es ist Elixir.
Okay. Und die liefert zum Client, liefert die nur HTML-Code?
Ja, und Daten.
Und Daten.
In Form von Nachrichten, und kriegt Daten zurück in Form von Nachrichten.
Okay. Und du hast am Server eine JavaScript-Web-Component liegen, also quasi ein JavaScript-File, wo halt ein HTML und CSS mit reingepacken ist. Und
es ist nicht JavaScript, sondern es ist Elixir.
Es ist auch Elixir, okay.
Es läuft alles in Elixir, als Elixir-Prozess,
mhm,
in der Elixir-Runtime. Also das ist Erlang-Virtual Machine, wo das Ganze drauf läuft. Und das hat den Vorteil, dass es relativ effizient ist. Also du kriegst den Prozess ohne Daten um 50 Bytes sozusagen. Und erst dann durch die Daten, die du dort ablegst, wird das Ding größer. Mhm. Wozu kann man sowas brauchen? Warum will man sowas vielleicht, dass das am Server läuft? Die eine Idee ist eben, dass du im Prinzip dir kleinseitige Validierung schenken kannst, weil du kannst einfach damit am Server machen, weil du schickst sowieso dauernd Nachrichten hin und her.
Mhm.
Du kannst natürlich trotzdem weiterhin am Client triviale Sachen validieren, aber komplexere Sachen irgendwie mit Business-Logik brauchst du nicht mehr doppelt implementieren, weil du validierst dann einfach defaultmäßig am Server. Und das Zweite, und dann macht noch kaum wer was, sind Multi-User-Geschichten. Also ich sage jetzt, ein Webshop kennt jeder, aber wer verwendet schon einen Multi-User-Webshop, wo dir zum Beispiel dein Vertriebsmitarbeiter hilft, der gleichzeitig mit dir auf der Seite ist und dir beim Ausfüllen von der Spezifikation von der Hardware hilft? Da bin ich wieder so ein bisschen bei der alten Idee, die mein damaliger Webshop umgesetzt hat, den ich da geschrieben habe, mit dem Framework, das auch so serverseitige Web-Components hatte. Das hat dieses Konzept nachgebaut, das damals der Ditech hatte. Da bist du zum Schalter gegangen, hast dem Vertriebsmitarbeiter dort gesagt, was du gern hättest, und bevor er dir die Sachen aus dem Regal geholt hat, hat er es dir mal auf dem Bildschirm gezeigt. Und dann hast du gesagt, ja, das will ich, nein, die Option will ich nicht, aber die schon. Und dann, ihr habt sozusagen gemeinsam an dem Warenkorb gearbeitet, und das kann eben auch übers Netz passieren, indem es ein Warenkorb ist, der am Server im Prozess läuft, und die unterschiedlichen Personen haben halt die App dann jeweils im Browser laufend, die Single-Page-App, die sich dann fröhlich über den Server synchronisiert.
Mhm. Das klingt gut. Ja, weil ich bin gerade am Herausfinden, so quasi, ob echte Web-Components, ob die schon so quasi ready for Primetime sind, ob man die jetzt schon wirklich ohne weiteres einsetzen kann und in welchem Umfang man die einsetzen kann. Es gibt natürlich...
Warum willst du sie eigentlich einsetzen?
Naja...
Bin ich gespannt, ob du die gleiche Intention hast, die ich eigentlich habe.
Blödes Beispiel oder einfaches Beispiel. Ich habe eine Web- oder ich habe einen Seitenteil, ja, wie zum Beispiel einen Header von einer Seite, und diesen Header will ich einmal schreiben und will ihn in 10 verschiedenen Applikationen einbauen. Ganz egal, ob das jetzt eine C-Sharp-Applikation ist, ob das eine React-Applikation ist, ob das ein statischer Export von irgendeiner, was weiß ich was, Seite ist, etc. etc. Also ich habe so quasi unterschiedlichste Applikationen, die alle die gleiche Komponente integrieren sollen, und ich will diese Komponente einfach und zentral warten können. Mag diese Komponente so quasi aktualisieren können, ohne dass ich die ganzen Applikationen angreifen muss oder ausrollen muss. Und ja, da bin ich bei Web Components.
Ja, das ist der richtige Use Case. Warum ich da gefragt habe, ist, wo ich mir dieses Tailwind angeschaut habe, wo man bei einem Attribut, ich sage jetzt 10 Klassen dazu schreibt, habe ich mir gedacht, das ist ja furchtbar, wenn ich dann überall bei jedem Tag 10 Klassen dazu schreiben muss. Und wenn man dann das Tailwind sich die Doku dazu anliest, dazu anschaut und die FAQs, dann fragen das natürlich genau die Leute, weil das wirkt furchtbar im ersten Moment. Und da ist die Antwort drauf, ja, aber dann machst du das falsch, du solltest sowas wie Komponenten eben verwenden, damit du genau die Komponente einmal deklarierst, einmal dort die Klassen reinschreibst und dann die wiederverwendbar hast. Und das ist genau der Sinn und Zweck von der Geschichte. Diese Wiederverwendbarkeit auch, dass man und eben dann auch zentral wartbar hat und sich nicht durch das Ändern einer Klasse, weil man meint, wie es früher war im CSS, ich ändere jetzt die Klasse, weil da sollte ich doch mehr Padding haben, zerschieße ich mir an einer ganz anderen Stelle, wo ich nicht den Verwendungsnachweis kenne, wo die Klasse noch verwendet wird, das Layout.
Ja. Ja, schauen wir mal. Also ich bin jetzt so gerade am Recherchieren ein bisschen. Es gibt ja große Plattformen, die verwenden Web Components zum Saufüttern. Also wenn man YouTuber mal inspectet, da springen einem 2000 Webkomponenten entgegen, wenn man sich den Quellcode anschaut. Also anscheinend ist das Zeug schon recht performant. Die Frage ist halt, unterstützen es wirklich alle? Wo sind die Limitierungen? Kriege ich Probleme mit SEO? Kriege ich Probleme mit dem Seitenrendering, wenn ich da wirklich die Webkomponente für ein zentrales Userface-Element einsetze, etc. etc. Also da sind wir gerade am Schauen. Aber grundsätzlich schaut das, glaube ich, schon recht gut aus. Weil
ist es auch auf mobilen Geräten performant genug?
Genau, ja. Ist halt so fraglich, weil das Ding kommt natürlich verzögert daher. Also du ladest die Seite und dann so quasi, wenn die Seite mal da ist, wird die Webkomponente geladen. Natürlich hast du heute schon Möglichkeiten, dass du das Ganze in ein Preloading reingibst, dass du irgendwelche DNS-Geschichten quasi prefetched und vorbereitest, etc. etc. Und da müsste, also da sind wir gerade am Schauen, wie weit das schon geht, aber es schaut recht gut aus, weil so von, also die ersten Tests zeigen wirklich schon, dass die großen aktuellen Browser-Versionen das wirklich gut handeln, diese Webkomponenten.
Für mich ist das halt ein bisschen der Lackmustest, was Performance angeht, da, wenn die Web-Tools offen sind im Firefox, dann gehen bei mir die Seiten, manche Seiten haben so 250 Komponenten.
Ja.
Und wenn ich die aufmache mit dem Web-Inspector, dann geht der Browser kurzzeitig einmal in die Knie.
Das stimmt, das habe ich auch schon beobachtet. Das ist nicht nur im Firefox, das ist auch in anderen Browsern so. Aber das ist für mich nicht wirklich ein ausschlaggebender Test, ehrlich gesagt.
Ich glaube, dass du noch debuggen kannst, ne?
Ja. Klar, ja.
Ja.
Das, was ein sehr guter Indikator ist, wenn man nicht versucht auszutricksen, ist wirklich im Chrome der Lighthouse-Test zum Thema Performance. Also wenn du da irgendwie einen Performance-Score von über 50 erreichst mobil, dann machst du vieles richtig. Ja. Dann hast du eine flotte Seite gebaut.
Was man quasi als Bedingung von dem Tailwind hat, man braucht de facto eigentlich einen Asset-Compiler am Schluss, der hinten raus die nicht verwendeten Klassen wieder rausschmeißt, sonst wird das Ding riesig.
Ja, logisch, ja.
Logisch. Verwenden manche zwar trotzdem so gezippt und dann halt schicken es, weiß nicht, 300 MB oder was das ist, in gezippter Form, weil es halt, also das Tailwind umgepackt mit allen Klassen hat über 2 Megabyte.
Was?
Ja,
also war es jetzt 300 Megabyte oder 200? Oder
gezippt 300
Kilobyte.
300 Kilobyte.
Okay, Entschuldigung.
300 Kilobyte gezippt und ungezippt.
300 Megabyte, da.
Nein.
Aber gezippt 300 Kilobyte ist auch.
Ist auch heftig.
Ist auch nicht ohne.
Ja, stimmt.
Ja. Stimmt. Also.
Ja. Also. Ich sage mal so. So. es gibt an allen Ecken und Enden mittlerweile lustige Sachen, wo man sich denkt, ja.
Was so Multiplayer-Sachen angeht, werden wir in den nächsten 5 Jahren Sachen sehen, die man bisher nicht
vermittelt. Ja, definitiv, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich plug jetzt einmal kurz mein loop.mabe.at, das ist, war quasi mein Svelte-Ausprobier-Projekt.
Du hast mir erzählt, Svelte hast du total toll gefunden.
ja, ich war total begeistert.
Geflucht, oder?
Ja, ich habe ziemlich geflucht. Es ist so ein kleines Spiel, wo Leute halt auch selber Levels erstellen können. Die werden dann serverseitig abgespeichert. Und man kann da halt herumklicken und es ist halt so ein Single-Page, was auch immer Teil. Mit einer ganz kleinen JSON-API und State-Management über Local Storage. Und es ist eh nett, ja. Aber es hat halt dann so kleine Magic-Dinger, die mir einfach ein bisschen gegen den Strich gehen. Was war das, wenn ich vor einer Zeile ein Dollar mache, oder was war das? Mhm. Dann wird das irgendwie permanent abgedatet und
dann ist es
reactive, genau.
Ja? Ja, aber das kann man sich ja merken, ne?
Eh. Aber ich... ja. Du, es ist genauso wie mit Annotations, sind eh nett, ja? Machen auch Sinn, ne? Nur, wenn ich dann 15 Annotations habe von verschiedenen Frameworks und dann habe ich dort ist jetzt bei Java zum Beispiel, die Java Beans, ja? Oder was auch immer, dann denke mir so, da schreibe ich doch den Code lieber selber. Weil, ja, es ist irgendwie, ich bin da ein bisschen altmodischer noch unterwegs.
Wie gesagt, das Beeindruckende für mich bei Svelte ist, dass du extrem schönen, kompakten, übersichtlichen Code schreiben kannst, der großen Respekt vor HTML und CSS hat.
Ja, und dann musst du irgendwie so, ich bin jetzt im falschen Kontext und dann funktioniert das ganze SCSS, ja, zeig's nimmer. Da muss ich das wieder ausschalten, da muss ich den ganzen Scheiß wieder selber schreiben, der mir bei SCSS eigentlich abgenommen wird. Es ist, also auf so Dinge bin ich halt irgendwie gestoßen. Ne?
Ja, na, was,
und es ist sicher nicht perfekt geschrieben.
Nein, auf keinen Fall.
Was ich da gemacht habe. Also nein, was ich gemacht habe.
Ja, Svelte ist auch nicht perfekt.
Ja, nein, eh nicht. Was ist schon perfekt. Ne? Aber es ist halt, ja.
Ich fand es einfach erfrischend, ein JavaScript-Framework unter Anführungszeichen zu sehen, das von jemandem geschrieben wurde oder gemacht wurde, eigentlich aus der HTML-CSS-Ecke kommt. Ja. Und ich finde es einfach so schön, weil schau sie dir alle an, ja. Ich meine, mittlerweile ziehen sie ja eh schon nach und du hast eh über Umwege, kannst du es eh schon schöner schreiben. Aber wenn ich HTML und CSS, wenn das in einer JavaScript-Variable steckt, per Default,
ja, also,
da kommt mir das Kotzen.
Also wenn ich mir React-Projekte anschaue, ja. Na, da könnte ich nicht nur, sondern da kotze ich.
Ja, das ist null,
also das ist
Respekt vor HTML und CSS.
Das ist doch ganz schlimm. Also wenn ich HTML in einem JavaScript-File in eine Variable reinstecke.
Ja, und das ist der Grundgedanke.
Dann denke ich mir so, na.
Da ist was falsch. Ja.
Da ist Angular schon wieder schöner.
Ja.
Ja.
Ich habe auch schon schönere React-Projekte gesehen.
Ja, mag eh sein. Ja.
Aber das Nette, und das muss ich Svelte wirklich zugute halten, du liest dir die Doku durch und das ist einfach ein schöner Code. Da ist alles sauber getrennt, da ist keine...
Ich weiß schon.
Ja, man kann...
Es ist ja trotzdem alles in einem File. Wenn es sein muss.
Wenn es sein muss, ja, aber es ist eben nicht in irgendwelchen JavaScript-Variablen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
Du brauchst nicht 10 Zeilen am Anfang jedes Files, die alle immer gleich sind,
ja,
damit es überhaupt funktioniert.
Ja, diese ganze NPM-Scheiße kann ich eh schon nicht mehr sehen. Aber das ist, betrifft, glaube ich, mittlerweile alle Frameworks. Also ja, schau da ein Symfony oder ein Laravel an. Ja, na wie auch immer.
Gut, also wie
loop.mabe.at.
Ja, genau.
CodeIgniter 2, das sind so Abhängigkeiten mit irgendeiner extra Pipeline, einfach kein Thema. Das gibt's zu der Zeit, gab's zu der Zeit noch nicht.
Ja, eh.
Da lernt man das dann wieder schätzen.
Ja, stimmt schon, stimmt schon. Aber manchmal, ich denke mir halt, man muss jetzt nicht kleinere Projekte mit so riesen Teilen erschlagen. Uli und ich haben vor kurzem geschwind einmal in einer Woche einen Webshop hochgezogen. Und das ist, also der Uli hat gesagt, was, ich darf per SFTP was hochladen?
Großartig. Großartig.
Ja. Weil also, ich brauche keine CI und was auch immer, Pipeline und was auch immer, drauf geschissen. Wir machen das einfach geschwind, weil es musste geschwind gehen.
Ja, ja. Und es ist geschwind gegangen.
Und also, es ist geschwind gegangen. Und man muss halt manchmal auch irgendwie ein bisschen wieder back to the roots.
Ja, also wir haben in Wahrheit in vier Abenden haben wir so quasi Konzept unter Anführungszeichen.
Ja,
gab's quasi nicht, das ist einfach entstanden. Design unter Anführungszeichen, also ja doch ein bisschen eine Optik. Ja. Das Frontend. Ein Backend. Das ziemlich viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Ich bin schwer beeindruckt. Plus eine eigene API dazu, plus eine komplette Anbindung an einen Zahlungsdienstleister, plus so quasi QR-Code-Erstellung.
Barcode-Erstellung.
Barcode-Erstellung, um sein Ticket dann an der Kasse wirklich einzuscannen, in vier Abenden und erfrischend, sage ich.
Und das funktioniert. Das funktioniert wunderbar.
Was an Tooling verwendet?
Nix. Linke Hand und die rechte Hand.
Naja, Hirn dazwischen. Ganz ohne Programmiersprache wird es nicht ganz.
PHP, HTML, CSS
und JavaScript. Und
JavaScript ein bisschen.
Vanilla.
Ja.
Kein PHP-Framework?
Nein. Also es ist mein simple Prototyping CMS, ja, das ich halt irgendwann einmal gemacht habe, weil mir alles anzipft hat und das gibt's halt immer noch. Aber da gibt's jetzt keine großartigen, also das ist kein Framework.
Ja. Genau. Und in der ersten Woche von diesem so quasi Webshop, simplen Webshop, ist ein fünfstelliger Betrag drüber geschoben worden. Also auch das hat uns sehr verwundert.
Ja.
Aber super. Nein, also ist super angenommen worden. Wir haben kaum Rückmeldungen bekommen, dass die Leute irgendwas nicht verstehen. Zugegeben, es ist was sehr Simples.
Ja. Ja.
Also du kannst einfach Tickets kaufen, ein paar unterschiedliche. Aber ja, wirklich mal erfrischend, was zu machen, wo so quasi the best part is no part. Ja, wo einfach alles ausgelassen wird, was heute so üblich ist.
Definitiv. Ja. Also es war, also heutzutage, wenn man das irgendwie jemanden in die Hand gibt, der zeigt da wahrscheinlich fünfmal den Vogel.
Ja.
Aber es funktioniert.
Und das eben wirklich sehr gut.
Ja. Und deswegen, ja.
Ohne Docker, ohne NPM, ohne, Docker, ohne Staging, ohne
was auch immer.
Ja. Compiler.
Einfach pur. Aber naja. Ich meine, ist halt so eine One-Time-Geschichte in Wahrheit.
Ja, aber man kann es wirklich mal empfehlen, so ein Projekt einmal ohne dem Ganzen zu starten.
Ja. Das, also wenn es nichts. Obwohl es geht um Geld.
Also es geht um viel Geld.
Ja.
Ja. ja, aber man braucht halt das alles manchmal auch gar nicht.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Also manchmal sind gewisse Sachen einfach übertrieben.
Ja, und ich merke es auch wirklich immer wieder im Alltag beim Arbeiten, ja, dass du wirklich wenn es der Pech hast, viel Zeit aufwenden musst, damit dein Setup läuft.
Ja. Ja.
Damit du zu den ganzen Sachen zubekommst, damit die Build-Pipeline funktioniert. Das ist...
Definitiv.
Da versenkt man teilweise Tage und Wochen rein. Ja. Summiert.
Aber also Stefan...
Hältst du die meiste Zeit in so Updates-Orgien?
Ja, na, das kommt ja noch dazu. Ja. Dann hat man irgendwelche komischen Libraries, die irgendwie, oh, da gibt es ein High-Security-Problem. Ja.
Mhm.
Und dann machst du mal ein Update und das zieht aber dann einen Rattenschwanz an Updates von anderen Libraries nach. Und dann hast du auf einmal irgendwo einen klaren Breaking Change und du bist, ja.
Ja, oder der random Typ auf GitHub hat irgendwie eine Sinnkrise und keine Lust mehr. Ja,
ja, gut, ja.
Und dann bist du irgendwie genötigt, dass du dort Sachen reparierst und eincheckst und dich in Code einliest, den du nicht geschrieben hast. Ja, manchmal ist einfacher viel besser.
Ja, manchmal ist einfacher viel besser, definitiv. Definitiv. Obwohl, ich bin mittlerweile zumindest kein Symphony-Feind mehr.
Na schau.
Ja, da gibt es schon cool, also das macht teilweise schon Sinn.
Wo ich mir das angeschaut habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen am Sterben.
Na, aber gerade mit Laravel und mit Drupal und so.
Und Laravel baut ja so ein bisschen auf diese Symfony-Komponenten auf.
Ne? Laravel baut quasi sehr viel auf Symfony auf, meiner Meinung nach. Das einzig Schade ist, dass sie da irgendwie so eine eigene Template-Engine irgendwie verwenden namens Blade, die viel, viel, viel schwächer ist als Zwick.
Mhm.
Es gibt zwar ein Modul, eine Komponente, wo man dann Zwick verwenden kann, aber diese Blade-Template-Engine, da hatte ich ein Projekt jetzt im Herbst letzten Jahres. Die ist schon sehr schwach unterwegs, meiner Meinung nach. Also da ist Twig einfach weltweit voraus.
Ich bin bei Twig nie voll reingekommen. Ich hab Drupal so quasi an den Nagel gehängt, kurz bevor sie Twig eingeführt haben. Und deswegen habe ich da nie einen gescheiten Zugang gehabt. Aber ich habe in den letzten Tagen wieder ein bisschen mehr mit Razer gemacht.
Razer-Templates, C-Sharp.
Razer-Templates?
Ja.
Mächtig sind sie schon.
Ja, eh.
Also es ist schon sehr mächtig, was man da aufführen kann. Schier sind sie aber auch.
Ja, ich habe mit Razer nie viel, also ich habe so zwei so kleinere Dashboards habe ich damit gebaut. Ja. Aber ja, man kann auch Twig schier machen, so ist es nicht. Man kann mit jeder Programmiersprache
was schier machen. Ja, kann ich es einfach nicht. Na, was mich so irritiert ist, du hast irgendwie so quasi add, dann geschwungene Klammer, da geht so quasi der Razer-Kontext auf, ja. Dann kannst du aber da drin wieder HTML schreiben und du kannst da drin auch einen Script-Tag machen.
Dann ja, aber musst du aber nicht.
Ja, aber du kannst.
Ja, eh. Aber du kannst, das habe ich ja gerade gemeint, du kannst... überall schier machen.
Ja, ja. Ne, ich habe gerade was Schieres geschrieben, aber in Razer und es funktioniert recht gut. Also,
ja. Das passt schon. Naja,
gut.
Themen. So, Google. Was ist ein Google?
Ich habe es mir angeschaut.
Wer weiß es?
Na,
Stefan, du weißt das sicher, du bist Physiker.
Auswendig schon wieder fast nicht mehr. Was ist 1 hoch 10 hoch 100?
10 hoch 100 ist die Zahl Gogol. Also eine 1 mit 100 Nullen hinten dran.
Mhm.
Naja. Danach wurde Google benannt. Mhm. Angeblich. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Urban Legend. Ich weiß
wenn man
nicht.
Gogol schreibt, denkt man immer, jemand hat sich vertippt bei Google.
Genau.
Ja.
Und jemand hat eine Maschine gebaut, die ein Gogol zählt. Einfach raufzählt. Und der hat ja irgendwie so einen lustigen kleinen Chip gefunden, also so Integrated Circuit, was auch immer, das halt irgendwie zählen kann und dann irgendwie taktweise auch was weitergeben kann und hat ganz viele Chips irgendwie damit verbunden und hat dann an jedem Chip quasi eine LED-Anzeige ich glaube, es ist LED. Na, wahrscheinlich nicht. Mm-mm. Ist so ein alter Texas Instrument.
Na, wie heißen die?
Wie heißen diese roten 7-Segment irgendwas oder 8-Segment, 9-Segment, 10-Segment, keine Ahnung was, Anzeigen.
Ist aber kein Nixitube, oder?
Na, Nixitube ist es nicht. Aber sowas ähnliches.
Und Taschenrechner, das glaube ich,
gehabt. Ja, genau. Es gab früher so Taschenrechner, die hatten das. Und jede einzelne Komponente zählt halt für sich selber rauf von 0 bis 9. Und dann wird halt die nächste geschalten, die zählt rauf und so weiter und so fort. Und das Ding läuft halt. Und wir werden, glaube ich, alle nie erleben. Also, weiß ich nicht. Bis es zum Ende kommt. Aber es läuft.
Ja, und das Interessante ist bei dem Projekt, oder für mich das Interessante war, dass er das ja so gebaut hat, dass das so quasi auch ausfallsicher läuft und wartbar bleibt.
Ja.
Für also die nächsten 100 Jahre.
Er kann Komponenten austauschen und das tut nichts.
Genau, im Betrieb.
Ja.
Er hat irgendwie eine USV und so weiter, alles dran gezwirbelt. Und ja, die Idee war halt, das auch so einfach und so zugänglich zu bauen, dass das eben nach seinem Ableben, ja, und der ist vielleicht
30, 35.
Mitte 30, hätte ich gesagt, ja.
Sowas, ja.
Und er geht davon aus, dass, aber er weiß, dass er das Ende davon nicht erleben wird, ja. Und hat das Ding eben so aufgesetzt, dass das auch nach ihm jemand noch einfach warten kann.
Genau, das ist steht in irgendeinem Museum, glaube ich.
Ich glaube auch,
ja. Ja, ganz toll. Und dann ist der Stefan da reingekrätscht.
Vielleicht nur vorher eins. Der Kanal hat, finde ich, ein paar andere Projekte, die noch viel besser sind.
Also der Kanal
kennt den schon länger. Den,
ja, ja.
Der heißt
Look Mom, No Computer.
Look Mom, oder?
Look Mom, No Computer.
Genau. Ich kannte den nicht.
Wirklich?
Nein, ich bin auch kein YouTube-Schauer. Immer wenn du sagst, schaut euch den YouTube-Kanal an.
Googlest du YouTube?
Drauf geschissen, ja. Ich bin da total, keine Ahnung.
Ja, du bist noch so ein linearer Fernsehmensch.
Ja, total. Ja. Also wenn die ZIP 2 aus ist, geh schlafen.
Ja. Brav.
Ich denke mir jedes Mal, verdammt, ich war auf YouTube und hat die ZIP verpasst. Ja. Dann gehe ich in die DVD und schaue die ZIP.
Ja. Nein, ich glaube auch, dass der auch noch ganz viele lustige andere Projekte hat.
Schwerpunkt sind bei ihm Audioprojekte.
Okay.
Also der baut irgendwie aus allem, was er finden kann, baut er seine Synthesizer und sonst was. Ganz lustig. Mhm. Also der hat irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Gameboys zusammengezwirbelt und letztendlich hat er aus ein paar hundert Furbies hat er eine Soundmaschine gebaut.
Falls
du dich an die noch erinnern kannst. Und
das war das erste Projekt, was ich von ihm gesehen habe, die 100 Furbies oder so.
Die 100 Furbies, ja. Und letztendlich hat er auch was sehr Schönes. Also der baut wirklich, wirklich coole Sachen. Mhm. Und was sehr nett ist bei ihm, und ich schätze diese YouTuber, und davon gibt es nicht viele, die zeigen ein Projekt in einem Video.
Ja.
Punkt. Ja.
Ja.
Weil der könnte natürlich auch das Ganze über 18 Wochen ziehen. Nein, der macht das und zeigt das in einem Video her und das ist gut und kompakt und das Wichtigste drin. Ist sehr fein.
Aber ist schon ordentlich tiefgehend. Also ich kann mich erinnern an eine Sache, da hat er in einen C64 noch einen weiteren Soundchip reingebaut, weil der Originale irgendwie nicht gut genug ist oder so. Ja. Da gibt es mittlerweile auch bessere und die kann man dann dazu erlöten und so. Und der ganze Beschaffungsprozess, es war alles drinnen. Also das war, ich habe den ziemlich in die Tiefe gehend in Erinnerung. Mhm.
Eines meiner Lieblingsprojekte ist, hat er letztens aus 1000 Oszillatoren so quasi eine so ein riesen Soundboard gebaut.
Okay.
Das ist ziemlich geil, wenn die alle anfangen gleichzeitig zum Schwingen. Das sind so richtig verstörende Sounds, die der produziert, die du halt sonst wahrscheinlich gar nicht hinkriegst.
Ja. Na, mich hat das Projekt, ich bin durch Zufall drauf gestoßen.
Gobold.
Und ja, war irgendwie sehr lustig. Ja, ich glaube, es war auch sehr viel Arbeit.
Mhm.
Stefan, und dann bist du mit deinem komischen Lego Gear Reduction Ding reingefahren, ja, und das darfst du nicht mehr machen. Ich habe nur noch Lego Sachen angeschaut, ja, ja, den ganzen Abend.
Da gibt es sehr gute Leute.
Und das Gear Reduction ist wirklich auch cool.
Mhm. Achso, wo also quasi, bis sich das Zahnrad da ganz hinten dreht, ja, vergehen so und so viele Jahre.
Ein Gogol. Ja, ein keine Gogol. Ahnung. Keine ja. Ahnung.
Ja, das ist schon faszinierend. Ja,
ja. Ja, mit sehr Lego gut. Geht auch viel.
Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Mit Playmobil ja leider nicht. Wie man gelesen hat letztens. Egal.
Da geht bald nicht mehr viel. Ja. Aber gut, Totgesagte, weißt du.
Ja, eh.
Aber bei Lego ist das ja ein ähnliches Problem, nicht? Also da gibt es mittlerweile auch sehr viel Konkurrenz, die teilweise auch bessere Qualität produziert.
Definitiv, und die auch halt irgendwelche lustigen Sachen bauen, die man dann halt in ein bestehendes Lego Set irgendwie integrieren kann. Und ja, keine Ahnung.
Also seitdem die Patente ausgelaufen sind.
Ah, sind die ausgelaufen?
Die sind ausgelaufen. Okay. Ja, seitdem die weg sind, sind die Hersteller von, wie heißen sie, Klemmbausteinen aus dem Boden geschossen. Und mittlerweile haben die schon, also zumindest zwei, drei, haben die Qualität, die Lego aktuell hat. Mhm. Ja. Sie haben noch nicht ganz die Qualität, die Lego mal hatte. Ja.
Okay.
Und ja, Preis-Leistung ist halt einfach wesentlich besser bei den Drittherstellern.
Das ist quasi ein Generika.
Ein Generika, ja, ein wirklich gutes Generika. Und
also Generikum eigentlich, oder? Na egal, wie auch immer.
Und das Interessante ist halt, wenn du dir heute ein Lego-Set kaufst, auch wenn es eins für ältere Kinder oder Erwachsene ist, dann halten die dich ja immer für komplett doof. Ja? Kriegst irgendwie eine 100-seitige Anleitung dazu, mit jeder Baustein, den du irgendwo hinsetzen musst, hat ein eigenes Büdel. Und das zweite Problem ist, dass die halt einfach massiv viele farbige Steine in Lego-Sets reinknallen. Also alles, was du nicht siehst, ist so quasi rumfort. Alles, was rumlag und fort musste. Und das haben die anderen Hersteller halt nicht. Ja. Du kriegst, wenn das Set irgendwie in schwarz-grau ist, sind alle Steine in dem Set schwarz-grau. Mhm. Das heißt, du kannst einfach sehr viel damit nachher machen. Mhm. Ja. Kann ich nur empfehlen.
Gut, was haben wir noch?
Pest dich noch ein Lego Mock herein. Ah, das ist ein bisschen groß, man, die Schrift. Wieso ist die Schrift so groß, wenn ich die da reinpaste?
Ist doch
die
wurscht.
Fett ist und sonst noch.
Einfach ein Enter und dann ist es wieder weg,
ja. Wahrscheinlich. Also das ist ein Lego Technik Liebherr LTM 11200 Kran.
Den was, eine Waschmaschine?
Nein, so ein Ausfahrkran.
Ein Kran, Liebherr. Fahrbarer. Aber ist Liebherr nicht? Nicht doch, ne, ja, na ne, egal.
Kühlschränke,
ja, und Waschmaschinen.
Waschmaschinen? Ah, ja, stimmt, genau. Und den gibt es auch eben als Bausätze mit Lego-Teilen, mit Klemmbausteinen, diverse Aufbauvideos dazu. Ausgefahren hat das Ding über 2 Meter, kostet so um die 500 Euro. Also wenn da wer zu viel Zeit hat und dann basteln mit. Das ist auch nicht trivial, das dann zum Laufen zu kriegen, das ganze Projekt.
Aber ist man nicht braucht doch so Platz, einfach. Oder?
Ja, das geht schon.
Das ist das geringste Problem bei dem Projekt.
Das
wirklich?
Der große,
2 Meter?
Der große Punkt, der gegen das Originalprodukt hier spricht, ist, dass du ihn mit einer App steuerst.
Ach, Gott sei Dank.
Gott sei Dank mit einer App.
Über die Liebherr-Cloud.
Naja, über die Lego-Cloud, was noch viel schlimmer über ist. Die Lego-Cloud. Weil, ja, wenn die App in 2 Jahren und davon ist auszugehen, nicht mehr abgedatet wird, dann ist das Ding ein Ziegelstein.
Ja. Naja. Der da ist nicht von Lego.
Okay.
Weil es gibt also das ist das nur, Modell dass du... Lego. Lego-Bausteine kaufst auf Third-Party-Sites, die genau das Ding dann insgesamt ergeben.
Ah, okay.
Okay.
Also im Großen und Ganzen, du kannst halt den Plan extra kaufen von dem Ding, wobei auch die Bauanleitung nicht so einwandfrei ist. Aber es ist so zurzeit das Größte, was es so an Mockups gibt mit, ich glaube, 12.000 Teile oder sowas. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
Was? Ach so, der, ja, ich sehe schon. Ja, das ist schon fesch.
Und was macht man dann damit?
Na, den kann man schon auf fernsteuern dann, nicht? Also mit Mit allem drum und dran. Der hat,
aber ich weiß nicht, könnte ich auf eine Terrasse so stellen und dann quasi Weihnachtsbäume hoch und runter ziehen.
Quasi, ja. Ja, ist halt der klassische Staubfänger dann irgendwann, ja. Wie das Rudergerät.
Ja, genau.
Das habe ich mittlerweile verschenkt. Ja, steht jetzt woanders und verstaubt.
Ja. Na gut. So, was haben wir noch? Ich bin auf ganz was anderes. Ich bin auf LevelDB gestoßen. Kennt ihr das? Mir war das nicht bewusst, weil es gibt ja dieses lustige Session und Local Storage in den Browsern. Firefox verwendet da SQLite und ja. Chrome verwendet mittlerweile LevelDB.
Ah, oh ja.
Und ich kannte das nicht. Es ist ein Key-Value Storage, Open Source, also das kann man irgendwie auf GitHub runterladen und keine Ahnung was. Und ja, bin nur zufällig drüber gestolpert und vielleicht
kann aber das... Aber wozu noch ein Key-Value-Storage?
Das ist eine gute Frage, weil es halt Google Server gemacht hat. Ich weiß nicht, warum sie das... Ich meine, SQLite ist halt kein Key-Value. SQLite ist halt eine SQL-Datenbank. Mhm. Ja. Aber das LevelDB ist halt file-basiert. Also
wo ich da mit meiner Android-App und so angefangen habe, mit Android und so und auch mit iOS, habe ich eigentlich nur beschäftigt, weil ich eben keinen Weg gesehen habe, im Browser lokal große Datenmengen relational abzulegen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile brauchbar geht. Also ich sage jetzt, ein Gigabyte an Daten in 20 Tabellen verteilt. Kann man das machen mittlerweile im Browser?
Nein.
Noch immer nicht?
Nein. Ist auch nicht.
Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Wollen es nicht.
Na, da kannst du halt eine große JSON-Struktur ablegen.
Ja, aber weil SQLite checkt das ohne Probleme. Also das ist gut genug dafür.
Ja, nein, SQLite ist total mächtig. Ja, also auch so mit Volltext suchen und so weiter. Da gibt es ganz lustige Index-Geschichten. Also SQLite ist da ziemlich gut. Aber so... Ja, ich glaube, Local Storage ist dafür nicht irgendwie
vorgesehen. Nein, das ist nicht dafür gedacht. Das ist ja limitiert mit 5 MB oder so irgendwas, ne?
Ah, da gibt es ein Limit?
Ja, ich Local Storage ist limitiert.
Okay.
Ja. Ich glaube, es ist mittlerweile höher. Ich bin letztens irgendwas
leider mit 100
MB.
Ja.
Aber es ist auch nur Key Value, nicht? Und
Local Storage, nicht ist, nur, Local Storage ja. ist nur Key Value. Obwohl eben Firefox SQLite dafür verwendet.
Hm. Weil ich habe mir damals angeschaut mit Electron, inwieweit man da dann Datenbanken dazu bundeln kann und man hätte können, aber das wäre dann wieder nicht cross-platform gegangen, sondern wieder nur unter Windows oder so und okay. Das, dann hätte man wieder extra kompilieren müssen für jede Architektur und dann, dann halt doch
mobile. Was ich euch für solche Neuerungen im Browser wirklich empfehlen kann, auch wenn du kein YouTube schaust, ist der Kanal von Google Chrome Developer.
Okay.
Also von Google selber. Okay. Ja. Weil die stellen mit jeder Version stellen die in kurzen und knappen Videos die neuen Features vor. Also jetzt gerade eben NFC, irgendwelche PWA-Geschichten, irgendwelche Geschichten, dass du so quasi jedes USB-Gerät voll im Browser nutzen kannst, vollen Zugriff hast und. Also da lernt man einfach so die wirklich neuen Möglichkeiten in ganz knappen Videos einfach mal ganz kurz kennen, ja, und hat sie dann am Radar, wenn man sie irgendwann braucht.
Ja. Und dann weint man, dass in Firefox nicht geht.
Fire was?
Ja, genau.
Naja, so schlecht ist er
nicht. Nein, der ist eh super. Besser als der Safari ist er.
Oh ja. Können wir aber mal kurz Safari bashen? Nein. Safari ist scheiße.
Das ist Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn.
Und jeder Mac-User, der mal daherkommt, sagt, im Safari ist halt so. Interessiert mich Nüsse.
Na, Safari ist echt jetzt.
Schon, oder?
Wir hatten ganz lustige Phänomene gerade. Wir hatten das kann ich vielleicht kurz erzählen. Stellt sich eine Webseite vor und auf dieser Webseite binde ich so quasi von zwei Subdomains massiv Ressourcen ein. Ja? Also zum einen einmal die ganzen Bilder, ja, die kommen von einer Subdomain, und alle CSS-Sachen, JavaScript, sonstige Dinge kommen von einer anderen Subdomain. Und jetzt surfe ich fröhlich im Safari, und irgendwann reagiert mir eine dieser Subdomains nicht mehr. Das heißt, zum Beispiel, ich surfe auf der Seite und auf einmal werden mir die Bilder nicht mehr geladen. Er versucht diesen Request zu machen, aber dieser Request geht gar nicht raus. Ja? Der verreckt irgendwo im Safari. Der will gar nicht raus. Ich mache ein neues Fenster auf, ich mache einen Incognito-Tab auf, alles geht wunderbar. In dieser Session kriege ich die Bilder nicht mehr her. Diese Subdomain ist aus irgendeinem Grund quasi blockiert. Ich kann es noch nicht auflösen, weil wir wissen die Lösung
noch nicht. Immer nicht.
Nein, das, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir liefern die Daten von dieser Subdomain jetzt mit HTTP2 aus, anstatt mit HTTP1. Das hat viel Besserung gebracht.
Aber
es ist noch nicht ganz weg. Also wir haben das Problem quasi verschoben. Das ist jetzt meine Theorie. Ganz weg ist es noch nicht.
Also irgendwann tritt es wieder auf.
Irgendwann
kommt es wieder. Aber viel später.
Viel später, und unter Umständen erholt sich es dann wieder in der gleichen Session. Mhm. Also der Verdacht ist irgendwo, dass da irgendwelche Connections einfach zu viele offen sind, nicht beendet werden, sonst irgendwas passiert. Mhm. Aber es ist nicht wirklich gut reproduzierbar. Es tritt manchmal sofort auf, manchmal erst wirklich nach einer Stunde surfen. Ganz, ganz seltsam.
Auf derselben Seite.
Auf derselben Seite, ja. Mhm. Und du findest halt nichts in den ganzen Logs, ja, in den Browser-Logs, weil das Zeug wird halt einfach nicht mehr requested. Mhm. Ja.
Dass so gewisse Komponenten in einem Browserfenster plötzlich nicht mehr gehen, das kenne ich vom Firefox auch. Dass entweder die Webkonsole nicht mehr geht, oder dass du zum Beispiel keine Screenshots mehr machen kannst von dem Teil, oder dass...
Ja, aber wir reden über eine Subdomain, die nicht mehr requested wird. Also schon.
Ja, das ist...
Er listet halt,
den Request. Dann wahrscheinlich ein Thread, der dort drauf hängt und ja. Der blockt halt aus irgendeinem Grund, nicht?
Ja, ganz seltsam.
Irgendwann wird er wahrscheinlich mitkriegen, dass er hängt, und dann schießt dann ab und startet am neuen Tipp ja mal drauf, wenn er sich erholt, nicht? Ja.
Also wir haben eine Theorie gefunden, die haben wir nicht ganz verifizieren können. Da hat jemand geschrieben, dass so quasi, wenn die Subdomain das gleiche Zertifikat nutzt wie die Domain und auf diesem Zertifikat mehr als 10 Domains draufhängen, dann schmeckt das dem Safari nicht. Allein das.
Ja, so typisches Let's Encrypt, wir haben das Geld nicht für ein Wildcard-Zertifikat, sondern
ja.
Ja, aber du kannst da 10 Zertifikate bei Let's Encrypt erstellen
lassen. Ja, eh.
Nein, es sind sogar teure Zertifikate und was weiß ich, aber ja, vielleicht ist da auch nichts dran an dieser Theorie.
Ja.
Ja. Ganz, ganz seltsam. Ganz seltsam. Und ein zweites Phänomen, da kann ich aber noch nicht ganz ausschließen, ob wir da nicht selber schuld sind, aber im Chrome verhält sich's richtig. Ich habe Schriften in dem Fall glaube ich S3-Bucket liegen, und die will ich auf meiner Webseite nutzen. Die will ich einbinden. Und das funktioniert im Chrome wunderbar. Also die ganze Course-Thematik ist so quasi eingestellt. Ich lade die Schriften von der Domain. Funktioniert im Chrome reibungslos. Im Safari auch. Nur nach 10, 12, 13 Klicks will er sich die Schriften holen. Er meldet einen Course-Error. Und ab dann wird diese Schrift nicht mehr geladen.
Ja, aber er hatte die Schrift schon, oder?
Ja, trotzdem.
Also, wie war es mit Caching und so?
Na eh, aber...
Ja... Also ich glaube, dass Safari ist noch immer WebKit, oder?
Ist WebKit, ja.
Ich glaube, dass da einfach schon lange nichts mehr getan wurde.
Ja, das Kit steht für Kind. Und so verhält er sich halt manchmal wirklich.
Ja. Ein bisschen trotzig.
Ein bisschen trotzig. Ja.
Ja. Naja. So ist das.
Nein, ein Abschlusssatz dazu. Ich glaube, Chrome hat halt einfach viel mehr die Unzulänglichkeiten der Entwickler am Radar. Ja. Ich glaube, Chrome Chrome hilft wirklich mit, dass die Sachen funktionieren.
Wann habe ich es gelesen? Vor ein, zwei Tagen hat irgendjemand geschrieben so, ja, verwendet keinen Chrome mehr unter macOS, weil Chrome verbraucht so viele Ressourcen und Safari ist viel schlanker und keine Ahnung was. Mhm. Mag eh sein, aber wenn es nicht funktioniert, ist mir relativ wurscht.
Ja.
Und ja, ich meine, schau dir mal an, wie heißt das lustige Ding? Chrome:// da kann man ja ganz viele Sachen irgendwie anschauen. Und da gibt es ja eine lustige Übersichtsseite, was da alles so gibt, nämlich Chrome:// Chrome-URLs.
Mhm.
Und das Ding liefert dann Statistiken aus, welche Seite man, also da sieht man dann alle möglichen anderen URLs, die man da aufrufen kann. Es ist schon spannend, was das Ding alles macht.
Ja, ja.
Und alles mitloggt.
Richtig,
also, ist es. Ja. Und wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere Sachen, die man gar nicht weiß und die da gar nicht irgendwie aufgeführt werden. Ja, und die Geschichte ist halt früher war halt ein Browser, ja, ein bisschen HTML. Ja.
Mhm.
CSS gab es damals noch gar nicht, dann gab es noch ein bisschen JavaScript, also so.
Ja, das sind heute kleine Betriebssysteme. Ja.
Netscape-Zeiten war halt relativ, ja. Mhm. Da waren wir schon froh, dass das Ding ein animiertes GIF darstellen konnte. Und jetzt spielen die Dinger halt irgendwie Videos und keine Ahnung was ab.
Ja, schon gewaltig, ja.
Und mit WebGL und Schlag mich tot. Ja. Dass da halt irgendwann einmal, es ist eh bewundernswert, dass dieses ganze Web überhaupt noch funktioniert.
Tut's das?
Nein, naja.
Schon, ja. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich habe gerade Chrome:// Dino gefunden.
Ja, man kann das Spiel aufrufen direkt.
Man kann es direkt aufrufen, ohne ja. ohne
das Netzwerk abzudrehen.
Ja, genau.
Ja. Drücken Sie die Leertaste, um die Wiedergabe zu starten.
Ja, genau. Genau.
Ach, schön.
Na gut, haben wir noch irgendwas Großartiges? Ich meine, ich habe noch ein paar Sachen, aber eigentlich will ich darüber nicht mehr reden und ich bin schon sehr müde.
Ja.
Stefan?
Nein, ich glaube, ich habe nichts mehr.
Ich werde nächstes Mal werde ich ein bisschen über Storybook berichten.
Storybook?
Storybook ist im Prinzip ein Tool, UI-Komponenten zu bauen in unterschiedlichen Frameworks, ob das jetzt React, Vue, Svelte, was auch immer ist. Also das ist im Prinzip eine Oberfläche, wo du ein Komponenten-Library. Ja.
Und die kannst du da so WYSIWYG bauen oder?
Nein, nicht WYSIWYG, du checkst dort deinen Code ein.
Okay. Ja,
aber du kriegst halt, du hast eine Oberfläche, wo du deine Komponenten alle siehst, wo du sie mit Mock-Daten befüllen kannst und.
Ah, ja. Okay.
Also das ist im Prinzip eine Visualisierung deiner ganzen Komponenten. Und das ist ziemlich
online.
Spannend. Online, ja. Also online.
Dass du schickst all deine Ideen.
Nein, du lädst das Reaper runter und du hostest das selbst.
Ah,
also du gibst in dein Beispiel React-Projekt, gibst du dein oder installierst du dir Storybook.
Mhm.
Und dann legst du zu jeder Komponente ein kleines Storybook-File noch dazu, das halt diese Komponente ein bisschen beschreibt.
Ah, okay.
Und irgendwie sagt, welche Werte du dort ändern kannst in der Komponente und so weiter und so fort.
Okay.
Und am Schluss baut er dir daraus so quasi eine wirklich schöne Übersicht von deinen ganzen Komponenten und du kannst sie dann austesten und.
Okay.
Und das ist recht witzig. Also wenn du irgendwie eine große Webseite hast, dann ist das schon sehr nett, wenn du die wirklich isoliert betrachten kannst, die Komponenten und testen kannst, etc. Aber da berichte ich nächstes Mal ein bisschen mehr.
Passt. Stefan?
Ich bin durch, glaube ich.
Ja, ich auch, glaube ich. Gut, na dann würde ich sagen, es war heute sehr technisch und sehr, also, aber wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen.
Tja. Und wir haben nicht über den Elefant in der Internet gesprochen.
Was? Den Babyelefanten oder was?
Na, den Babyelefanten nicht, aber das Service, wo jetzt alle Podcaster doch eigentlich gerade sind. Ah,
bitte, ich lasse das aus. Mit dem ganzen Podcast-Schaß, ich kann es schon nicht mehr hören. Ne? Ja, weil jetzt machen alle Podcasts. Mhm. Also wirklich alle. Weil es so total hip ist und dann machen wir auch ein Clubhouse. Wir haben heute nicht mal Clubhouse
erwähnt. Wieso sagst du's?
Ja, das habe ich ja gemeint.
Ja, eh. Ah, das ist der Elefant, ja.
Das ist
ja, aber der das Elefant. Ist ja kein Podcast, das ist ja...
Aber manche glauben es.
Ja, eh. Weil, ja.
Mir hat letztens ein Entwickler gesagt, der einen Clubhouse-Account hat, also der zu der elitären Truppe gehört,
ja.
hat er gesagt... Das ist irgendwie total frustrierend, weil dort sind nur Marketing-Menschen und geh wirklich. Lass die dort einfach. Die sollen sich dort zusammenrotten, ja. Sollen sich gegenseitig ja. Mit Unwissen überhäufen. Ja.
Und sie sollen unnötige Politiker einladen.
Genau.
Alles gut.
Das lassen wir aus.
Ja, das definitiv. Gut, meine Lieben. Es hat mich sehr gefreut.
Jetzt habe ich Hunger auf ein Club-Sandwich.
Ja, genau.
Danke.
es war mir echt ein Volks. Wir sind eine und dreiviertel Stunden, alles gut. Bis zum nächsten Mal, womöglich noch in dem Monat. Letzter Donnerstag. Schauen wir mal, wann der Schanigarten wieder aufhört. und bleibt bitte alle gesund. Und ja, ich wünsche eine gute Nacht und wir verabschieden uns jetzt. Und jetzt suche ich noch irgendwie das Soundboard und spiele das Outro da. Bereit?
Bereit.
Bereit.
Tschüss.
Ciao, danke, baba.